the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize. Hallo, herzlich willkommen bei Scheiße gebaut, dem Jugendrechts-Podcast. Mein Name ist Matthias und ich freue mich, dass ich endlich mal wieder mit meiner Lieblingsjugendrichterin, der besten Jugendrichterin der Welt, Maria, zum Thema Jugendkriminalität und Jugendstrafrecht reden kann. Hallo Maria.
Hi Matthias. Hier bei mir sitzt Matthias, er ist Geschichtenerzähler, Medienwissenschaftler und Podcaster. Und zusammen machen wir diesen Podcast, weil wir der Frage nachgehen wollen, was eigentlich die Jugend von heute so ausmacht, was sie interessiert, was sie beeinflusst, was wichtig für sie ist. Und weil wir ja hier über Jugendstrafrecht reden, natürlich auch die Frage, ob die wirklich immer so viel Scheiße bauen.
Maria, long time no see.
Matze.
Wann war unsere letzte Podcast-Folge?
Im April letzten Jahres.
Im April des letzten Jahres. Das heißt, wir haben jetzt fast genau ein Jahr Pause gemacht.
Genau.
Möchtest du mal erzählen, warum?
Ich dachte, du wolltest es erzählen, warum.
Also vorweg, wir haben ganz, ganz viele Nachrichten von euch bekommen, viele positive, Mensch, ich vermisse euch Nachrichten, einige besorgte Nachrichten, was ist denn da los? Habt ihr den Podcast eingestellt? Einige sehr nette Anfragen nach dem Motto, bevor das hier nicht weitergeht, wüsste ich ein paar Leute, die das übernehmen könnten.
Ja, stimmt.
Seid ihr interessiert an einer neuen Lead-Moderation? Und insgesamt, ja, was ist passiert? Das Leben ist passiert und vor allen Dingen bin ich passiert. Es liegt also zu, keine Ahnung, 2/3 ungefähr an mir. Ja, ich hatte einige meist weniger erfreuliche Krankenhausaufenthalte hinter mir, habe 3 OPs hinter mir. Es hat alles was mit meiner nervigen MS-Erkrankung und damit zu tun, dass ich nicht mehr reden konnte. Also direkter Bezug zum Podcasten. Ich hoffe, wir haben jetzt eine operative und gestützt medikamentöse Lösung gefunden und dass ich jetzt wieder weiter mit euch und mit der besten Jugendrichterin der Welt, Maria, über unser Lieblingsthema reden kann.
Und ich freue mich total, dass wir das heute wieder machen können. Das war tatsächlich ein bisschen schwer und alleine podcasten ist ja irgendwie auch lame und doof und macht auch keinen Spaß. Und wenn der Matze nicht reden kann, dann ist es doof zu podcasten und jetzt können wir endlich wieder und freuen uns drauf. Also, als allererstes von uns, ihr lieben Matze hat es schon gesagt, vielen Dank für eure 1000 Mails, Nachrichten, besorgten Nachfragen, freundlichen Angebote. Wir haben euch offenbar gefehlt und das hat uns zwar wehgetan, weil wir nicht weiter produzieren konnten, aber es hat uns natürlich auch ganz doll gefreut. Wenn jemand in meinen Gerichtssaal gekommen ist und gesagt hat, ich soll ihn von meiner Frau ausrichten, dass die ganze Jugendhilfestation XY fragt, wann gibt's denn den neuesten Podcast, das hat mich wirklich sehr gefreut. Und jetzt können wir heute endlich mal wieder anfangen. Und wir sind in einer etwas ungewöhnlichen Aufnahmesituation, Matthias. Wenn ihr im Hintergrund eine Gans, einen Kranich, ein wildes Plätschern oder ein Wah, das Boot reißt sich los hört, dann wisst ihr, wir befinden uns auf einem Hausboot mitten auf kleinen und mittelgroßen Seen irgendwo in Brandenburg und versuchen hier ein bisschen Ruhe zu finden und die Zeit zu finden zu podcasten.
Ja, wir befinden uns ehrlich gesagt ganz genau genommen, ziemlich genau auf der Grenze zwischen Brandenburg und in Steinwurfweite Mecklenburg-Vorpommern. Also das, was man als Mecklenburger Seenplatte kennt, aber quasi die Südgrenze davon, wo es noch gerade so Brandenburg ist.
Und das ist wirklich ruhig und still hier, bis auf, wie gesagt, wenn der Kranich vorbeikommt, da wird einmal ganz kurz ganz doll laut und das können wir dann auch nicht ausfaden. Die Gänse machen auch einen Wahnsinnsradau und wir hatten gestern ein bisschen Radau, weil wir unseren Bootssteg geschrottet haben mit unserem Hausboot. Da kam nämlich so eine fette Windböe, dass das Hausboot, was nicht so irre gut windschnittig geschnitten ist, einmal mal kurz die Planke vom Steg mitgenommen hat und wir abtrieben. Also der Typ, dem der Steg hier gehört, der hat nur milde gelächelt und gesagt, ja, repariere ich morgen. Scheint nicht so schlimm zu sein, aber für uns war es aufregend.
Ich kann festhalten, Hausboot ist ein interessantes Experiment. Ich stehe deutlich mehr auf alle technischen Details, die mit dem Podcasten zu tun habe und überlasse alles hinsichtlich Schifffahrt, Seemannsknoten und der ganzen Elektronik, die auf so einem Hausboot verbaut ist und die sehr, sehr empfindlich ist, getrost anderen und bin ganz froh, wenn ich wieder festen Boden unter den Füßen habe.
Ja, ist ein bisschen abenteuerlich. Wir haben auch ein deutlich zu großes Hausboot. Also wer auch immer von euch auf die Idee kommt, dass das eine schlaue Sache ist, ist es total schön. Man guckt den ganzen Tag aufs Wasser. Das war es, was ich wollte, den ganzen Tag aufs Wasser gucken. Das ist wirklich gelungen und das ist total toll und ruhig und einsam und nett. Aber es ist doch einigermaßen komplex, sagen wir mal vorsichtig so. Es lenkt sich nicht wie ein Autoscooter und man muss doch einiges an Grips und Hirnschmalz verballern. Also wenn ihr mal auf die Idee kommt, aus dem Off ein Hausboot zu mieten, dann fragt uns oder andere Leute oder das Internet, ob das schlau ist.
Ja, es ist für den einen mag es ein toller Abenteuerurlaub sein, für die anderen, die einfach nur lesen und aufs Wasser gucken wollten, ist so ein Skipperschein, was man alles so lernen muss. Es ist quasi, als wird man einen Omnibus hingestellt kriegen, Doppeldecker, und jemand sagt, herzlichen Glückwunsch, das ist Ihr neues Urlaubsgefährt. Nein, Sie brauchen keinen Führerschein, Sie kommen schon klar.
Fährt wie ein Auto.
Spoiler Alert, nein. So, jetzt lass uns mal mit dem Scheiße gebaut Podcast
ja,
anfangen.
Ja, richtig.
Also, was haben wir heute vor, Maria?
Wir wollen mal ganz kurz Revue passieren lassen, was im letzten Jahr alles so passiert ist. Und das können wir nicht alles ordentlich aufarbeiten. Aber so ein paar Schlaglichter, was so jugendrechtlich wichtig gewesen ist, was irgendwo hängen geblieben ist, da wollen wir ein paar Sachen sagen. Ich sage es an dieser Stelle nochmal, danke für eure kollektive Sorge, eure Aufmunterung, eure Ermutigung und eure Fantreue vor allen Dingen, dass ihr jetzt wieder zuhört und mit dabei seid. Und deshalb reden wir ein ganz bisschen drüber, was so im letzten Jahr gewesen ist. Und wir hätten bepodcasten müssen. Wir werden das noch versuchen nachzuholen, zumindest zum Teil, aber so ein paar Sachen sind halt auch futsch.
Die erste Sache, an die ich mich erinnern kann, da hatten wir bereits Teile der Aufnahme bzw. des Konzepts fertig, war eine Podcast-Folge, die wir eigentlich hätten machen wollen, rund um einen Auftritt von Maria im Fernsehen?
Ja, im Fernsehen. Es war unser erster Fernsehauftritt, unser gemeinsamer übrigens, du warst dabei. Und es ging um einen Film in der Rubrik Am Puls für das ZDF. Und da sollten wir etwas über Jugendstrafrecht erzählen und der Podcast bildete so einen Auftakt, den wir da auch gemeinsam verfilmt haben. Kommt auch vor in dem Film. Das war ganz schön aufregend und das macht man ja normalerweise nicht. Es hat schon, wenn du dich erinnerst, Matthias, einiges an Zeit gekostet, bis du mich vor dieses Mikrofon geschlürt hast. Und es war auch nicht so ganz einfach, mich vor eine Kamera zu schlüren. Hat mich einiges an Überwindung gekostet und ja, hat dann ein so mittelgeiles Ergebnis gegeben aus meiner Sicht. Also mein Fazit ist, Fernsehen brauche ich, glaube ich, nicht.
Ja, Maria, ich hatte so ein bisschen Fernseherfahrung schon vorher im Rahmen meiner medienwissenschaftlichen Tätigkeit am Kriminologischen Forschungsinstitut. Da bin ich auch in 2, 3 dieser Situationen gekommen, wo ich mich vor einer Kamera aufstellen musste und O-Töne in Mikros reden musste. Und es ist ja wirklich mal wieder erstaunlich, wie viel Aufwand man betreibt, stundenlang, um letzten Endes froh sein zu können, wenn ein 15-Sekünder, der berühmte, oder 30-Sekünder dabei herauskommt und man sich so fragt, oh Mann, war es das wert? Und das größere Problem dann, Maria, ist, wenn dieser 15/30-Sekünder maximal eine Minute so wirkt, als sei sie vollständig aus dem Kontext gerissen. Und manchmal sagt man sogar das Gegenteil von dem, was man dachte, was man gesagt hat, einfach nur, weil alles andere wegfällt, oder?
Ja, in dieser Dokumentation war es so, da sollte es um das Thema Respekt gehen, schwindender Respekt vor Autoritäten durch die Jugend. Und dazu habe ich eine Menge zu sagen und wir haben schon ganz viele Folgen zu diesem Themenfeld gemacht und uns auch gerade im letzten Jahr damit befasst, vor allen Dingen, ob es schlau und ratsam ist, Gesetze zu ändern und zu verschärfen oder das Tempo des Strafverfahrens hochzuschrauben. Das waren Sachen, über die wir in den letzten Folgen ganz viel geredet haben. Und dann gibt es da diese Jammerei darüber, dass die Jugend von heute immer respektloser wird. Und ehrlich gesagt ist diese Jammerei genauso alt wie die Menschheit. Es gibt da ganz wunderbare Zitate.
Die du hier auch schon teilweise
ja,
erwähnt
aber ich,
hast.
Ja, ich habe sie nochmal rausgekramt, weil sie so hübsch sind und die lese ich euch gerne vor. Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität. Sie widersprechen ihren Eltern, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. Weißt du es, wer es ist?
Mhm, habe ich dir damals auch schon gesagt.
Sokrates, circa 400 Jahre vor Christus. Noch älter. Unsere Jugend ist heruntergekommen und zuchtlos. Die jungen Leute hören nicht mehr auf ihre Eltern. Das Ende der Welt ist nah. Das steht in einer Keilschrift, die circa 2000 Jahre vor Christus geschrieben wurde. Oder die heutige Jugend ist von Grund auf verdorben, sie ist böse, gottlos und faul. Sie wird niemals so sein wie die Jugend vorher und es wird ihr niemals gelingen, unsere Kultur zu erhalten. Das stammt von einer babylonischen Tontafel circa 1000 vor Christus. Also gab es schon immer das Gefühl der Generation, dass die nachfolgende Generation einfach alles versauen wird und zwar so richtig. Und ich habe das auch schon öfter erzählt. Ich habe null das Gefühl, dass Respektlosigkeit ein echtes Thema ist. Das ist natürlich mein Blickwinkel. Ich habe nicht die Rolle eines Polizisten oder eines Lehrers. Ich bin in einem Gerichtssaal, aber in meinem Gerichtssaal sind Jugendliche, das kann ich wirklich offen und ehrlich so sagen, kein bisschen mehr oder weniger respektlos als vor 10 oder 15 Jahren. Inzwischen kann ich über so einen Zeitraum von 18, 19 Jahren gucken und in dieser Zeit erlebe ich die Jugend nicht als respektloser. So, aber diese Dokumentation hatte das Thema und es ist natürlich so, die sind ganz oft unangepasst, die sind muffelig, die sind aufmüpfig, die sind auch mal sperrig in der Kommunikation, ne? So maulfaul und dann kann man mit denen nicht richtig reden. Das liegt ganz oft an den Jugendlichen, aber das liegt auch gar nicht so selten an unserer Form der Konversation und der Kommunikation mit ihnen. Und ich bin davon überzeugt, dass man Menschen, Jugendlichen wie Erwachsenen, freundlich und offen begegnen muss und mache die Erfahrung, dass es den allermeisten Menschen dann sehr schwer fällt, unfreundlich oder respektlos zu sein. Das ist so ein bisschen die These, die ich auch versucht habe, in dieser Dokumentation zu vertreten. Respekt muss man sich verdienen. Und so wie die jungen Menschen manchmal von unserer Gesellschaft behandelt werden, da wundert es mich gar nicht, wenn die sagen, ich soll hier reinkommen und die Kappe abnehmen und mich vorstellen. Und du hast auch noch nicht gesagt, wer du bist. Das ist so ein Thema, ne? Irgendwie, mir ist das irgendwann bewusst geworden. Wir herrschen Jugendliche ziemlich doll an, dass sie gefälligst sagen sollen, wer sie sind und was sie wollen. Aber wir machen ihnen das auch nicht gut vor. Der Gerichtssaal ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Ich sitze da in der Robe und warte darauf, dass der Angeklagte reinkommt, dem ich dann 10.000 Fragen stelle und zu keinem Zeitpunkt sage ich, wer ich eigentlich bin. Und die ganzen anderen, die da rumsitzen, rumlaufen, reinkommen, rauslaufen. Und das ist auch eine Frage der Höflichkeit, dass man das zum Beispiel tut. Mir ist das erst relativ spät aufgefallen, aber nachdem es mir aufgefallen ist, stelle ich wenigstens immer alle Beteiligten einmal vor und mich selber auch.
Das hast du ja auch schon mal in diesem Podcast erzählt. Ich glaube aber nicht, dass alle von euch, ich glaube Folge 2 oder 3 war das, als du es mal das erste Mal gesagt hast, das noch so auf dem Schirm haben, ne?
Genau, mit dem Vorstellen.
Ja.
Dass es ein schlauer Move ist. Also ich erwarte tatsächlich ja von Menschen, wenn sie einfach so in mein Büro schlappen, dass sie wenigstens guten Tag sagen und sagen, wer sie sind und was ihr Anliegen ist. Und genauso erwartet man das in einem Gerichtssaal auch. Also man guckt auf jeden Fall, wie kommen die rein, was machen die gerade? Und wenn die dann nicht Hallo sagen, wundert man sich ein bisschen. Aber wenn ich nicht merke, dass ich auch nicht Hallo gesagt habe und auch nicht gesagt habe, wer ich bin, ja gut, ich bin die Tante in Robe da vorne. Man sieht an dem Setting im Gerichtssaal, dass es darauf hinausläuft, dass ich da viel Sachen sagen werde. Aber wie ich jetzt heiße, weiß derjenige ja auch nicht. Und da kann man sich ruhig mal vorstellen.
Und jetzt nochmal zurück zu der Sendung. Was ist denn da dann passiert? Das hört sich ja erstmal so an, als hättest du das alles da anbringen können, oder ja. Nicht?
Ich hatte so ein bisschen auf dem Zettel, dieses Respekt muss man sich verdienen. Wir haben die Jugendlichen in der Corona-Zeit echt böse hängen lassen. Wir haben zum Schutz der vulnerablen Alten Schulen geschlossen und verboten, in Gruppen draußen rumzulaufen. Die Jugendlichen haben, wenn sie keine Maske getragen haben, Bußgeldbescheide mit absurden Summen bekommen. Wir haben darüber auch eine Folge gemacht. Die Schulen sind abgetaucht, die soziale Arbeit ist zum Teil abgetaucht und Erwachsene haben sich einfach nur auf Regeln zurückgezogen. Und das ist nicht gerade das Klima, in dem man einem jungen Menschen Respekt beibringt oder ihm beibringt, wie man Respekt hat. Und über all das haben wir tatsächlich in dieser Doku gesprochen und der Output war dann für meinen Geschmack relativ mau. Also hochgezogen war die ganze Dokumentation an Schwimmbadschlägereien. Es kam ein Bürgermeister zu Wort, der mit einer unsäglichen Meinung zu Kriminalitätsauslöser Asylbewerber 5 Minuten lang ziemlich tendenziös Stimmung machen durfte. Und der nicht zuletzt die im Raum stehende Behauptung, dass Jugendliche schon irgendwie immer respektloser werden, losgeworden ist. Das alles hat so ein bisschen den Move dieser Sendung ausgemacht und hat sich mit zahlreichen Einzelfällen befasst, diese Sendung, auch mit zahlreichen Jugendlichen. Aber zum Beispiel war kein einziger dieser Jugendlichen, die da vorgekommen ist, ein deutsches Kind ohne Migrationshintergrund. Das fand ich schon ganz schön, wenn man dann noch den Bürgermeister mit seiner Meinung zu abgelehnten Asylbewerbern und dass das einzige Problem an unserer Kriminalität bei Jugendlichen ist, dazu nimmt, dann war das aus meiner Sicht so tendenziös. Tja, also ich war enttäuscht darüber, dass ich wusste schon, dass ich eine Gegenmeinung habe und dass nicht alle meine Meinung teilen. Und diese Frage, wenn ich immer sage, ich finde nicht, dass die respektloser geworden sind, da gucken mich auch immer alle nur mit hochgezogenen Augenbrauen an. Ich meine nicht, dass das etwas ist, was dann jeder teilen muss, aber ich hatte mir gewünscht, dass wenigstens diese Meinung zu Wort kommt und dass jemand, der fachlich mit jungen Menschen zu tun hat, mit jungen Menschen, die Straftaten zu tun hat, der zu Wort kommt und sagt, ich sehe keine Respektlosigkeit und sehe keinen schwindenden Respekt. Das hat mich ein bisschen enttäuscht, dass das nicht so richtig im Grundton rübergekommen ist.
Beziehungsweise Respektlosigkeit siehst du natürlich schon und das wurde ja auch von den Menschen, diesen Polizisten, die da zu Wort kamen, auch so gesagt. Aber es ging ja auch eine Tendenz zu beschreiben und die Tendenz ist eben nicht, wie du am Anfang schon gesagt hast, es wird immer alles schlimmer, sondern natürlich gibt es immer wieder Respektlosigkeiten, genau wie es die schon vor 10, 100 und 1000 Jahren gab. Ja.
Ja, und auch, also wenn man über steigende Respektlosigkeit redet, die gibt es vielleicht, aber die gibt es dann halt auch in der ganzen Gesellschaft.
Ja.
Der Grundton aus meiner Sicht hat sich der Grundton in der Gesellschaft ein bisschen verändert, vielleicht durch Corona, vielleicht durch die Zeiten, die wir alle nur auf uns selbst geguckt haben und nicht auf die anderen. Und das nehmen Jugendliche natürlich auch so auf. Ich habe das Gefühl, dass die Gesellschaft anders miteinander umgeht, rauer, ruppiger. Und wenn ich feststelle, dass Jugendliche sich noch weniger häufig in meinem Gerichtssaal reinkommen und die Kappe abnehmen oder das Kaugummi vorher raustun, dann weil die Erwachsenen, die eine Stunde vorher da waren, genau dasselbe auch nicht getan haben.
Ich habe mich bei dieser Sendung vor allen Dingen darüber geärgert, dass teilweise du mit Dingen wirklich sogar so zitiert wurdest, als würdest du die These dieser Sendung unterstützen. Weil du hast zum Beispiel einen relativ krassen Fall aufgemacht und hast dann aber erklärt, was die wirklichen Hintergründe waren und eine vernünftige Sanktion. Und sie haben einfach nur deinen krassen Fall genommen und haben dann einen Schnitt gemacht und haben dann andere zu Wort kommen lassen.
Mhm.
So als seist du eine Stützerin der These, alles sei viel schlimmer.
Mhm.
Und das war sehr ärgerlich. Und zum Glück war der liebe Dirk Bayer, Professor Dirk Bayer, dann ganz am Ende nochmal dran, der sehr vernünftige Worte sagen durfte. Und das hat diese Sendung so ein bisschen gerettet. Auf Dirk Bayer komme ich gleich in einer anderen Sache auch nochmal zu sprechen. Aber ja, ihr beiden wart so die einzigen, die so ein bisschen versucht habt, da Gegenpol reinzubringen. Und ansonsten war es leider nicht so.
Mhm.
Und was mich auch aufgeregt hat, Maria hat es am Anfang bereits gesagt, es ist ein ziemlicher Aufwand, den man betreibt, um so ein Fernsehteam zu unterstützen, um ihnen möglichst gute Bedingungen zu geben, um nach Drehorten zu suchen, um ihnen wirklich viel zur Sache zu erklären. Du hast ja da mindestens einen halben Tag, eher einen ganzen Tag Arbeit gemacht. Bin dann auch gekommen, habe einen halben Tag Arbeit reingesteckt. Es wurde uns immer signalisiert, ach, das ist ja interessant, nee, da haben Sie recht und so weiter. Und im Gegenteil ist passiert, sie haben einfach nur gelächelt und am Ende das Gegenteil dessen gemacht, was sie uns gesagt haben, wie die Sendung sein wird.
Ja, nicht das Gegenteil. So undifferenziert war sie nun auch wieder nicht. Aber ich habe mich doch über die Schlaglichter und über die Pointierung der Schlaglichter habe ich mich geärgert und habe so gedacht, als ich das Endprodukt gesehen habe, ja, ich sage da jetzt nichts Falsches und es kommt auch nicht total falsch rüber. Aber nochmal brauche ich das nicht. Den Aufwand für so wenig Output. Also man macht den Aufwand ja, um seinen um seine Meinung an den Mann zu bringen, das hat irgendwie nicht so richtig gut geklappt und dafür ist es tatsächlich ziemlich viel Aufwand. Seither habe ich ein paar Fernsehanfragen gekriegt und sie freundlich lächelnd abgelehnt und gedacht, naja gut, man muss ja auch nicht alles machen und so ein Podcast ist ja auch eine feine Sache.
Genau, im Podcast schneidet uns nur einer, das bin ich.
Naja, wenn wir fremde Podcasts machen, haben wir auch im letzten Jahr ein paar gemacht und an ein paar Sachen teilgenommen. Aber auch da ist ja das freundliche Miteinander der Podcaster immer, du kriegst es vorher zum Absegnen, was du gesagt hast und ja, das ist eigentlich immer ganz schön.
Weil wir jetzt schon gerade beim Thema Medien sind, passt chronologisch vielleicht nicht ganz rein, aber du hattest noch einen zweiten ganz erfreulichen Medienauftritt, oder?
Ja, das stimmt. Ich durfte an einer Sendung teilnehmen, die Marius Elfering für den Deutschlandfunk gemacht hat. Die heißt Jugendkriminalität in Deutschland und ist ganz hörenswert geworden. Das ist eine fast 3-Stunden-Doku. Ja, naja, gut. Ich sage ja auch immer, wir machen auch diesen Podcast lang und breit, weil es schlau ist, sich mit so einem Thema gut und differenziert auseinanderzusetzen und die Sachen von verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten. Und wenn man auf jeden Blickwinkel immer nur 2 Minuten hat, dann ist es halt nicht so schlau. Und ich finde, dass diese Sendung da vom Deutschlandfunk großartig geworden ist und dass sie schöne Inhalte hat und dass da viele interessante Menschen zu Wort kommen, jetzt von außer mir, aber dass da vor allen Dingen Leute zu Wort kommen, die interessante Dinge erzählen können über das Jugendrecht und über ganz bestimmte Fälle, das ist schon sehr schön. Also ja. Könnt ihr euch gerne anhören, werden wir verlinken in den Shownotes.
Genau, die haben leider ein schlechtes Format, was nicht vernünftig durch Podcatcher zu grabben ist. Das heißt, man muss sich das so ein bisschen umständlich, das Audio-File, anhören, aber es lohnt sich trotzdem. Manchmal ist es ein bisschen sehr differenziert in einigen Bereichen, aber so ist es besser zu differenziert in Einzelheiten aus meiner Sicht als zu holzschnittartig und dann geht die Info komplett unter. Mhm. So, was noch passiert, Maria?
Ja, dann war im September 23 der Deutsche Jugendgerichtstag. Wir haben das schon mal in einer gar nicht so langen Folge, also die ist schon lange her, aber das waren da gar nicht so viele Folgen dazwischen erzählt, was der Deutsche Jugendgerichtstag ist. Es ist ein Treffen, Vernetzung, Fachinput aller am Jugendstrafverfahren beteiligten Berufsgruppen deutschlandweit. Organisiert wird dadurch die DVJ, in der ich auch organisiert bin oder in der ich engagiert bin. Das ist ein immer wieder ganz besonderes Treffen all dieser Berufsgruppen 4 Tage lang, die sich über Fachthemen austauschen und über Fachthemen unterhalten. Und ich komme immer ganz beseelt wieder von diesen Veranstaltungen und sage, oh, ich bin nicht der einzige Clown, der irgendwie ein buntes Kostüm trägt und nicht ganz zu den anderen Juristen passt, sondern es gibt eine Menge Leute da draußen, die Engagement und Spaß am Jugendstrafrecht haben und sich dafür einsetzen. Und das ist eine ganz, ganz großartige Veranstaltung, zu der ich super gerne hingehe und die ich natürlich auch gerne mitorganisiere.
Wobei natürlich, das hast du auch das letzte Mal schon gesagt, nicht nur Juristinnen und Juristen da sind, sondern alle in dem Bereich tätigen, ne? Sozialarbeitende, ja. Leute von der Polizei, Rechtsanwälte, Rechtsanwältinnen und so weiter.
Bewährungshelfer, jede Menge Menschen, die vor allen Dingen mit dem Erziehungsauftrag dann hinterher beschäftigt sind, aber auch Kriminologen, Erziehungswissenschaftler, ganz viele Leute aus, Wissenschaft und Praxis.
Und ihr kennt das vielleicht alle, wenn ihr solche Veranstaltungen mal mitgemacht habt und auch Teil des Orga-Teams wart, wie Maria das in diesem Fall auch war, dann passieren so Dinge wie, dass der Caterer, der ansonsten gut war, bei einer Sache die Uhrzeit verpeilt hatte und quasi das Abendessen, glaube ich, in dem Fall oder das Mittagessen nicht an den Mann kam, sondern erst 2 Stunden zu spät, Leute aber Hunger hatten, ne?
Ja, also das Essen kam gar nicht an, Mann. Und wir haben 600 Leute und der Caterer sagt ich glaube 12:30, scheiße, ich habe mich mit der Uhrzeit vertan. Also ich kann auf gar keinen Fall Mittagessen liefern. Und dann haben wir, einer hat alle EC-Karten eingesammelt mit allen PIN-Nummern und der hat dann ein paar 1000 Euro abgehoben an der nächsten Sparkasse. Und dann haben wir, der war in Berlin, der Deutsche Jugendgerichtstag, und dann haben wir bei allen Pizzerien, die wir erreichen konnten, so viele Pizzen geordert, wie wir kriegen konnten. Und irgendeiner ist in den nächsten Supermarkt gefahren und hat die Kühltheke mit Sandwiches ausgeräumt und einer ist zum nächsten Chinesen gefahren und hat da so viel mitgenommen, wie er tragen konnte. Und dann haben wir das da alles hingestellt. Das war ein sehr ein sehr nettes Mittagessen am Ende. Also die Pannen sind eigentlich die, die das ganz hübsch machen.
Es also es klappt auf jeden Fall nicht immer. Es war auf jeden Fall schön, Maria nach Hause kommen zu sehen, die zu diesem Zeitpunkt wirklich richtig viel Stress hatte, auch in anderen Geschichten. Und dann trotzdem in so einer positiven Stimmung zu sehen und dass all dieser Stress sich gelohnt hat. Das ist schön, dass es auch diese Erfahrung gibt.
Ich habe da vor allen Dingen ganz tolle Themen mitgenommen, die wir hoffentlich in diesem Podcast noch verarbeiten werden. Und zwar habe ich zum einen einen ganz, ganz großartigen Vortrag über zwei Prozesse gegen ehemalige KZ-Mitarbeiter gehört. Die waren beide zum Zeitpunkt ihrer Handlungen jugendlich bzw. heranwachsend, sodass hier das Jugendrecht ins Spiel kam. Und die dazugehörigen Geschichten dieser jungen Menschen in ihrem Kontext in einem Konzentrationslager kurz vor Ende des Krieges und was sie da getan haben und für was sie am Ende warum wie verurteilt worden sind, das sind so außergewöhnliche Geschichten, die sind so spannend und so kontrovers, dass wir die irgendwann erzählen müssen, was ich hiermit verspreche. Ich habe das schon eingetütet, aber wir müssen noch ein ganz bisschen warten und dann können wir vielleicht diese sehr, sehr interessanten Geschichten auch erzählen. Also auch die Frage, warum kümmert sich eigentlich gute 60 Jahre lang niemand darum, dass Menschen verurteilt werden? Warum sind Menschen, die nicht nur irgendwo an irgendeinem Tor standen, sondern Waffen gehalten haben und geführt haben und Gashähne aufgedreht haben, warum sind die in der Nachkriegszeit nicht verurteilt worden? Warum ist es jetzt so, dass diese ganz, ganz alten Menschen, die sind alle weit über 90, jetzt verurteilt werden? Und ist das eigentlich in Ordnung so oder will man das anders? Oder also das ist auch eine durchaus kontroverse Diskussion, die sich echt lohnt, mal mitzudenken. Und ich habe da ganz, ganz, ganz interessante Sachen gelernt. Aber ich verspreche, wir nehmen uns das Thema erstmal an.
Ja, habe ich einen Haken dran gemacht. Ich kenne schon einen großen Teil dessen, was du da mir erzählt hast. Aber ich glaube, der Rest der Hörenden dieses Podcasts, das bin ja nicht nur ich beim Schneiden, hat auch Interesse.
Ich warte da dringend auf einen Gast, der uns das erzählen kann. Und das Zweite, was ich mitgenommen habe, war eine Filmvorführung. Und zwar eines Films, der heißt Kalle Kosmonaut. Den kann man auch, ob man den bei Prime sehen kann, weiß ich nicht genau. Ich glaube, ja, brauchst du nicht nebenher nachgucken. Also.
Nee, ich wollte nur mir aufschreiben, dass ich den Link auf jeden Fall genau zur Verfügung stelle.
Und das war ganz interessant. Wir haben nämlich diesen Film in einem Hörsaal geguckt und Kalle, der Protagonist dieses Films, war selber da. In einem ganzen Hörsaal voll mit Juristen und Sozialarbeitern, Kriminologen und anderen Interessierten, die sich hinterher mit ihm über diesen Film unterhalten konnten. Kalle ist selber straffällig geworden und der Film begleitet ihn über lange Jahre seines Lebens als krimineller Jugendlicher und krimineller Heranwachsender. Und das war ganz, ganz grandios. Und ich hoffe sehr, dass es mir gelingt, trotz der Tatsache, dass jetzt doch schon ein paar Monate ins Land gegangen sind, Kalle hier vor unser Mikrofon zu bekommen. Ich werde das auf jeden Fall versuchen und auch das ist fest versprochen.
Dass du es versuchst.
Dass ich es versuche, genau. Ich hatte den schon angesprochen und hatte auch schon ein Ja, können wir mal machen. Aber das ist, wie gesagt, ein bisschen her. Und dann habe ich noch eine Idee gehabt, weil wir da immer abends zusammensitzen mit all diesen Menschen, die über junge, straffällige Menschen reden. Und es irgendwie immer so ist, dass jeder erzählt, was er mal für Straftaten begangen hat als Jugendlicher. Und das ist eigentlich eine ganz, habe die Idee, ich könnte mal Menschen, die in dieser Republik was zu sagen haben oder die eine Meinung haben oder die in irgendeiner Form ein Vorbild sind, dazu bringen zu erzählen, was für Straftaten sie als Jugendliche begangen haben. Sie sind inzwischen eh alle verjährt und es ist auch meistens nicht ehrenrührig. Ich habe euch ja mal von dem Staatsanwalt erzählt, der selber mal ohne Führerschein Auto gefahren ist. Mit dem habe ich neulich sehr nett zusammengesessen im Sitzungssaal. Der erzählt die Geschichte auch immer noch gerne. Und das darüber mal zu reden, wie ist das eigentlich bei Leuten geworden, die echt was aus ihrem Leben gemacht haben und ein langes Leben dann ohne Straftaten geführt haben, womit haben die eigentlich als Jugendliche mal gestartet und angefangen? Ich finde, das ist ein Punkt, wo wir mal hingucken können. Ich weiß nur noch nicht, ob ich genug Leute vors Mikro kriege.
Es ist auf jeden Fall ein interessanter Filter, weil es ja diese sogenannten Jugendsünden, interessanterweise heißt es dann ja Jugendsünden bei solchen Menschen, in dieses Licht wirft, ja, ist halt vergossene Milch, aber guck mal, ist ja alles gut gegangen und vielleicht hat es ja sogar geholfen. Es gibt aber Leute, bei denen das Leben nicht so gut gespielt hat, wo es dann eine ganz andere Sicht auf diese Dinge gibt und da muss man sich auch schon fragen, ist es da nicht fair, ne?
Genau, Aber es ist ja trotzdem ein interessanter Point zu sehen. Es geht immer um die Ubiquität von Jugenddelinquenz.
Also die was?
Die allgegenwärtige Jugenddelinquenz, die überall da ist und die normal ist. Und dass auch Menschen, die später sehr honorige Jobs haben oder sogar selber im Bereich Jugendstrafrecht arbeiten, selber Straftaten begangen haben und manchmal auch nicht zu knapp, das ist eigentlich ja ein interessanter Faktor. Für die Frage, das wird alles immer schlimmer und die werden alle immer böser und gemeiner.
Bevor wir jetzt noch weitere Punkte durchgehen, ganz kurz, wenn wir damit fertig sind, wird es auch noch eine Geschichte von Maria gehen. Nur, dass ihr nicht denkt, wir klappern jetzt nur ein paar Punkte ab und dann verabschieden wir uns wieder. Aber wir sollten auf jeden Fall noch die anderen Dinge durchgehen, die noch im letzten Jahr passiert sind. Was ist denn da noch passiert?
Es gab noch einen legendären Fall aus Hamburg, den ich jetzt nicht im Einzelnen erzähle. Er ist ganz gut in dieser Deutschlandfunksendung von Marius Elfering aufgearbeitet. Es geht dort um einen jungen Mann, der auf dem G20-Gipfel in Hamburg bei den Protesten mitgelaufen ist, also ganz viel zerstört worden ist. Und es geht da aus meiner Sicht um eine fatale Haltung der Staatsanwaltschaft Hamburg, die dazu geführt hat, dass der Bundesgerichtshof sich zweimal mit dem Fall befasst hat und er befasst sich jetzt gerade das zweite Mal damit, sodass wir vielleicht ein bisschen abwarten müssen, was der BGH nun tatsächlich mit diesem Fall tut und mit der Frage, die ihm gestellt ist. Es geht da um für uns Spezialisten im Jugendstrafrecht um relativ viel, nämlich um die Frage, wann man eine Jugendstrafe verhängen kann und ob man dafür den Hint braucht, es muss sinnvoll sein und muss jetzt auch noch Sinn machen, eine Jugendstrafe zu verhängen. Oder darf man die einfach nur verhängen, weil es böse und gemein war, was derjenige getan hat. Und damit, mit dieser Grundfrage befasst sich gerade der BGH. Ich habe gemeinsam mit zwei Kollegen einen Artikel dazu geschrieben und finde das auch tatsächlich total wichtig, dass wir das im Auge behalten, was der Bundesgerichtshof damit macht und wie wir dann unsere Rechtsprechung danach ausrichten, ob wir dem dann folgen oder ob wir das anders machen oder wie man das lösen wird. Aber vielleicht besprechen wir diesen Fall. Wie gesagt, wen es jetzt schon interessiert in dieser Deutschlandfunksendung, wird er ziemlich umfangreich erwähnt. Da kommt vor allen Dingen auch der Verteidiger von diesem jungen Mann zu Wort, was super interessant ist. Finde ich total spannend, was der zu diesem Fall zu erzählen hat. Er beschäftigt die Fachwelt ziemlich und man muss jetzt mal abwarten, was damit ist. Wir beschäftigen uns mit dem Fall, habe ich beschlossen, wenn der BGH was Neues rausgehauen hat und man sich darüber unterhalten kann, wie es jetzt weitergeht.
Ich kann deinen Artikel ja trotzdem schon mal in den Shownotes verlinken, für die Leute, die jetzt schon neugierig geworden sind.
Die gerne in Jura da einsteigen wollen. Also es ist halt, es ist ein Jura-Thema, ne? Kann man nicht anders sagen. Es ist jetzt nicht so, es reißt niemanden so richtig vom Hocker, der sich bislang damit nicht viel befasst hat. Aber es geht um die Frage, ich verhänge eine Jugendstrafe nur, wenn es in der Sache auch was hilft und wenn es irgendwie denjenigen oder die Gesellschaft in irgendeiner Form voranbringt und weiterbringt. Oder verhänge ich es wirklich nur, weil das, was er getan hat, böse und gemein war.
Genau, also Erziehungsgedanke soll eine Rolle spielen, ja oder nein?
Richtig. Und da ich der Auffassung bin, dass der Erziehungsgedanke das ist, was das gesamte Jugendstrafrecht trägt, der Grundgedanke, der Grundtenor, der da mitspielt und alles trägt, bin ich natürlich der Auffassung, dass es das dringend braucht.
Gut, bevor wir da jetzt doch noch mehr einsteigen, gibt es doch mindestens noch zwei weitere Punkte, die wir ansprechen sollten. Das eine ist, Maria, du warst auch schreibend tätig.
Ich habe ein bisschen zu viel geschrieben und habe in einem Jugendrechtskommentar mitkommentiert, der ist jetzt gerade im März erschienen, in der dritten Auflage. Das war eine spannende Erfahrung für mich, weil ich echt Praktiker bin und überhaupt nicht schreibend unterwegs. Es hat super viele Gründe, dass ich nicht lange zur Uni gegangen bin. Es hat super viele Gründe, dass ich alles andere als eine Doktorarbeit schreiben wollte, sondern möglichst schnell in den Job und ins Machen geraten wollte und sich dann plötzlich wieder in der schreibenden Zunft zu finden, die 1000 Bücher wälzt, in Bibliotheken rumturnt, Sachen nachliest, Quellen überprüft. Das hat mich so ein bisschen an meine Studizeit erinnert, aber ich muss gestehen, ich habe da ein paar Paragraphen kommentiert, echt eine Menge dazugelernt habe. Also wo ich selber dachte, ob ich das bislang so richtig gemacht habe, weiß ich gar nicht. Vielleicht müsste man mal kurz darüber nachdenken, ob man das anders macht. Und wo ich auch meine eigenen Motivationen Dinge auf eine bestimmte Art und Weise zu machen, hinterfragt habe. Und auch hinterfragt habe, ob das rechtlich so richtig ist. Also nochmal so ganz tief einzusteigen in so eine Kommentierung ist, war eine coole Erfahrung, hat Spaß gemacht.
Sag mal so den wichtigsten Paragraphen, den du kommentiert hast. Ich weiß, dass du mehrere Paragraphen kommentiert hast.
71, 72, 71 ist vor allen Dingen die Unterbringung eines Jugendlichen zum Beispiel zur Untersuchungshaftvermeidung. 72 ist die Untersuchungshaft. Das waren da die wichtigsten Dinge, wo ich zumindest auch eine Menge dazu gelernt habe und gedacht habe, das ist ja interessant.
Und das sagt eine Praktikerin nach mehr als 15 Jahren.
Ja, na klar, aber so tief steigst du ja auch nie ein und so tief befasst du dich ja mit so einer Sache auch nicht. Normalerweise, also du fängst ja nicht an, wenn du eine Untersuchungshaft verhängst, fängst du ja nicht an, in drei Kommentaren nachzulesen, was die Voraussetzungen von Untersuchungshaft sind. Das hast du mal irgendwann gelernt und wendest das dann halt an. Es jetzt aber nochmal selber aufzuschreiben und deshalb selber auf den Prüfstand zu stellen, das war schon interessant.
Und für alle Interessierten, die jetzt denken, das hört sich ja spannend an, da möchte ich doch gerne mal nachlesen, was Maria und die 17 anderen Autorinnen und Autoren so geschrieben haben. Dann sage ich euch jetzt nochmal den Titel und den packe ich natürlich auch in die Shownotes. Das ist der Handkommentar Jugendgerichtsgesetz und die Herausgeber sind Maja Troh-Krösner, Wolf Bannenberg und Bartsch. Und dann, wie gesagt, gibt es noch ein paar andere AutorInnen, unter anderem Maria. Das Ding hat so rund 1000 Seiten und wenn ich jetzt mal in meinem Kopf so ganz grob ausrechne, 1000 durch 18 dürften so durchschnittlich 55 Seiten sein, die jede Autorin so verfasst hat. Und Maria, du hast gesagt, du hättest sogar eher mehr als den Durchschnitt geschrieben.
Ich weiß es nicht, weil ich nur ich rechne ja nicht in Druckfahnenseiten, sondern in denen, die ich geschrieben habe.
Also
es war zu viel.
Es war zu viel. Du hast also neben deiner normalen Arbeit auch noch irgendwie 55 kleingedruckte Seiten eines akademischen Werkes mit verfasst.
Naja. Voll gepinselt.
Okay, findet ihr jedenfalls bei Nomos und ich werde das Ganze auch verlinken direkt im Nomos-Shop. Haben wir was vergessen?
Ja, last but not least ist gerade ganz aktuell das Cannabis-Legalisierungsgesetz durch den Bundesrat gewandert. Damit müssen wir uns jetzt noch nicht eingehend befassen, kann ich nämlich gar nicht, weil ich mir das alles noch gar nicht ganz, ganz genau angeguckt habe und noch gar nicht so richtig sagen kann. Ich kann sagen, dass wir im Vorfeld unheimlich oft gesagt haben, ja, alles schön und gut, Entkriminalisierung, alles richtig, macht mal, aber könnt ihr bitte nicht vergessen, was das mit dem Jugendschutz macht und dass ihr dringend mit an den Jugend- und Kinderschutz denkt, was dieses Gesetz angeht. Das ist aus meiner Sicht, zumindest nach den Dingen, die ich gesehen habe, jetzt relativ mau ausgefallen. Da steht nicht drin, welches Ministerium wie viel Geld für Präventivmaßnahmen hergibt. Das hätte ich mir gewünscht, dass das irgendwie schon besser geregelt wird und man nicht einfach sagt, ja, wir legalisieren das jetzt und dann kümmern wir uns dann auch um den Kinder- und Jugendschutz, was das Thema angeht. Das ist ein bisschen kurz gegriffen, denn das Problem, dass viel mehr Cannabis greifbar sein wird und auch in greifbarerer Nähe für Kinder und Jugendliche, das sehe ich ganz aktiv, dass es dieses Problem gibt.
Ja.
Und glaube, dass das bis jetzt noch nicht so geil aufgearbeitet ist. Aber ich hatte mich ja schon geoutet vor ganz, ganz vielen Folgen als absoluter Skeptiker in Sachen Cannabis-Legalisierung. Ich musste durchaus auch lernen, dass mein Verband, die DVJ, da viel freundlicher ist und viel legalisierungsfreundlicher und viel deutlicher sagt, nee, komm, alles, was Entkriminalisierung ist, ist eine gute Idee. Ich fand das aus vielen Gründen nicht und musste meine Meinung auch ein bisschen revidieren. Aber das, was jetzt ist, schafft uns zumindest in der Praxis auch einen gehörigen Schlag Probleme, so wie ich das bislang gehört habe von allen Praktikern, die sich das schon genauer angeguckt haben, besonders mit den Übergangsfristen. Und es ist natürlich in Sachen Kinder- und Jugendschutz. Ja, wie gedenkt ihr denn dafür Sorge zu tragen, dass Kinder und Jugendliche jetzt nicht an mehr Cannabis geraten als vorher schon?
Ich werde euch nur mal beispielhaft auch als Vorgriff auf eine vielleicht differenziertere Befassung durch unseren Podcast die Stellungnahme des Richterbundes verlinken, der da schon vor, ich glaube, 2 Monaten oder 3 Monaten ungefähr was dazu geschrieben hat. Da geht es vor allem darum, dass von Seiten des Gesetzgebers eine sehr optimistische Schätzung abgegeben wurde, was das Ganze kosten wird. Und der Richterbund sagt, das wird eine weit größere Menge an Arbeit und Geld kosten, einfach weil das, was da jetzt gerade passiert, für die Juristinnen und Juristen ganz schön viel Arbeit ist. Man muss sich überlegen, da gibt es eine Menge Altfälle, die da nochmal neu aufgerollt, nicht, aber auf jeden Fall neu aufgearbeitet werden müssen, die Akten durchgesehen werden, weil dieses Gesetz, das kann ich schon mal sagen, ja auch bedeutet, dass bereits verurteilte Fälle, die, wo aber noch der Vollzug stattfindet, also wo das Strafverfahren noch nicht abgeschlossen ist, möglicherweise, ja, begnadigt sagt man nicht, ne? Aber dass die quasi
neu berechnet werden müssen. Und wenn jemand jetzt tatsächlich nur wegen Besitzes von Cannabis unter 25 Gramm im Gefängnis sitzt, dann wird er wohl rausgelassen werden müssen. Und für jeden Tag, den er nach dem 1. April, wenn das Gesetz in Kraft tritt, da sitzt, wird er wohl entschädigt werden müssen, glaube ich.
Genau, und das ist halt alles eine Menge Arbeit. Wer soll sich diese Akten angucken, wie bekommt man überhaupt Zugriff auf diese Akten, wonach suche ich denn da, wie stelle ich sicher, dass ich da noch jemanden vergesse, weil die Juristinnen und Juristen sind natürlich auch sehr gerechtigkeitsfokussiert, die können ja nicht sagen, ach, da fällt mir ein, ich hatte da mal einen, den gucke ich mir nochmal an, weil man muss ja an alle denken und nicht nur an den einen, an den man sich noch erinnert. Gut, machen wir irgendwann mal ein anderes Mal, aber es ist auf jeden Fall, ich habe mir das Gesetz kurz mal durchgeguckt. Es ist eine Menge sehr, sehr, sehr detailliert geregelt. Auf der anderen Seite ist alles voller Recht unbestimmter Rechtsbegriffe. Es wird sehr interessant. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt überlegt, ob ihr so eine Cannabis-Anbaugemeinschaft oder sowas gründet, so eine Genossenschaft, ne, so ein Verein, wo dann Leute zusammen Cannabis anpflanzen wollen, viel Spaß damit. Es ist
Ihr müsst eine Menge Formulare ausfüllen, die es noch nicht gibt und vor allen Dingen gibt es die Stelle, wo ihr die Formulare einreichen sollt, noch nicht.
Dann nützt es auch nicht, dass im Gesetz steht, euer Antrag muss nach, glaube ich, 3 Monaten beschieden werden. Wenn es die Stelle noch nicht gibt, wo ihr beantragt, dann könnt ihr euch darauf einstellen, das wird in 3 Monaten nicht passieren.
Ja. Für uns wird jugendrechtlich interessant. Wir bilden ja am Ende, wenn wir mehrere unterschiedliche Straftaten haben, eine Einheitsjugendstrafe, also eine Einheitsstrafe. Also jemand bekommt für 2-mal klauen, 1-mal 10 Gramm Cannabis verchecken und 1-mal Graffiti sprayen, bekommt er 30 Arbeitsstunden und muss 200 Euro an gemeinnützigen Verein zahlen. So, und jetzt kommst du. Wie viel davon war denn jetzt für die 10 Gramm Cannabis verchecken? Das meiste, die Hälfte, ein bisschen was. So, und das wird eigentlich ganz interessant, wie man diese Strafen auseinanderdröselt. Im Erwachsenenstrafrecht ist es einfacher, weil man dort pro Tat eine Einzelstrafe auskesseln muss. Und da muss man sagen, also für den Cannabishandel gibt es irgendwie 40 Tagessätze. Das wäre viel zu wenig, egal. Und für den Diebstahl 30 und für das Graffiti 60. Und zusammengerechnet ist das so und so viel. Dann gibt es also Einzelstrafen und eine Gesamtstrafe, die dann zusammengerechnet wird. Das kann man dann leichter auseinanderdröseln und kann sagen, dann nehmen wir halt das, was da für den Besitz Cannabis dabei war, nehmen wir wieder raus, verchecken ist falsch, ne? Ist ja nur noch Besitz straffrei. Dann nehmen wir das wieder raus aus der Rechnung. Beim Jugendrecht wird es schwierig, das aus dieser Gemengelage wieder rauszurechnen. Und das wird interessant, wie wir das machen werden. Aber ich berichte weiter. Ich wette, dass das Thema noch ein ganz bisschen beschäftigen wird.
So, und bevor wir jetzt endlich mal zu einem Schwerpunkt kommen, möchte ich noch ganz kurz sagen, wir haben jetzt Ende März 2024 und Ende März 2024, habe ich ja schon im letzten Jahr erzählt, ist so die Zeit, wenn die ersten Bundesländer anfangen, ihre sogenannte polizeiliche Kriminalstatistik für das letzte Jahr zu veröffentlichen und irgendwann in Kürze kommt dann auch das BKA mit den zusammengefassten Zahlen aller Bundesländer. Und ich möchte euch nur ganz kurz den Stand geben dessen, was ich jetzt wirklich relativ kurz recherchiert habe. Es gibt für ganz Deutschland noch keine Zahlen, aber zum Beispiel bei Bayern oder Niedersachsen, da habe ich so geguckt, als zwei Beispiele gibt es schon Zahlen. Und da zeigt sich insgesamt, es gibt weiterhin nach letztem Jahr noch ein Anstieg der Gesamtkriminalität, auch der Gewaltkriminalität. Wenn man sich die Kinder und Jugendlichen anguckt, muss man sagen, bei den Jugendlichen ist es eigentlich im Gegensatz zum letzten Jahr relativ stabil geblieben. Da kann man eigentlich nicht sagen, es ist noch dramatisch mehr geworden. Bei den Kindern gibt es schon noch einen Anstieg. Da muss man dann trotzdem mal genau gucken, was sind jetzt die Hellfeldzahlen im Gegensatz zu den Dunkelfeldzahlen. Also das, was ist jetzt das, was die PKS auswirft an amtlich erfassten Zahlen und wie sieht es vielleicht im Dunkelfeld aus, also da, was wirklich passiert, auch da, wo die Polizei das nicht registriert hat, kann man natürlich nicht viel zu sagen. Man muss auch sehen, dass auch die Opferzahlen in unseren interessierenden Gruppen, also Kinder und Jugendlichen, angestiegen sind. Also von wegen, die hauen immer nur Rentner zusammen. Nee. Kinder und Jugendliche werden auch häufiger Opfer von Straftaten. Mhm. Auch das nur mal als kleiner Ausblick, wie es momentan so läuft. Trotzdem, es ist nichts wirklich Dramatisches passiert. Also kein Grund, irgendwelche neuen Maßnahmen zu ergreifen, die aktionistisch versuchen, irgendeinen politischen Trend jetzt zu nutzen, um härtere Strafen zu fordern. Und wer sich da noch stärker interessiert, der sollte vor allem erstmal das Interview mit Dirk Bayer bei Spiegel Online lesen. Das ist jetzt ab dem Aufnahmetag vielleicht vor 4, 5 Tagen passiert. Dirk Bayer hat das sehr gut eingeordnet, gerade auch was die Kriminalität der sogenannten Ausländer angeht, und hat da sehr passende Worte dazu gefunden, warum man das sehr differenziert betrachten sollte, sowohl in der Analyse als auch dann in dem, was man dann tut. Mhm. Und hat auch ein bisschen Medien- und Politikschelte verteilt, was ich auch mal gut finde. Lest euch das einfach mal durch, um euch so ein bisschen zu impfen vor öffentlicher Dramatisierung und Politisierung eines Phänomens, was vor allem harte Sacharbeit erfordert. Denn die Instrumente, was wir tun können, die kennen wir eigentlich alle. Wir sollten nur endlich mal Geld, Ressourcen und Geduld aufbringen, um das auch durchzuziehen und nicht jedes Jahr eine neue Kuh aufs Eis, durchs Eis zu treiben.
Durchs Dorf?
Durchs Dorf. es ist nicht notwendig.
Kuh aufs Eis treiben.
Ja. Es ist allerdings auch so, das zeigen diese Berichte der Polizei auch immer wieder, die Kriminalitätsfurcht der Menschen. Das erhebt streng genommen gar nicht die PKS, sondern das wird durch andere Instrumente erhoben. Die steigt tatsächlich weiterhin. Und das ist ein Problem. Früher habe ich immer gesagt, ja, die Leute sind halt doof, die sollen sich an die Zahlen halten. Und wenn sie sich nicht an die Zahlen halten in ihrer Einschätzung, dann müssen wir einfach noch höher die Zahlen hochhalten oder die Zahlen größer schreiben. Das passiert aber nicht. Und Kriminalitätsfurcht, die steigt, ist ein echtes gesellschaftliches Problem, dem wir begegnen müssen. Denn Kriminalitätsfurcht ist etwas, was Wahlen beeinflusst, was Parteien, die populistisch unterwegs sind, eher in die Lage bringt, eine ganz eigene Agenda durchzubringen. Und das ist ein Problem. Und Kriminalitätsfurcht steigt leider mehr oder weniger automatisch auch mit dem Alter von Menschen, da ältere Menschen auch tatsächlich vulnerabler sind, was bestimmte Arten von Kriminalität angeht, auch wenn sie das Risiko, wenn das Risiko für diese Leute absolut gesehen sinkt.
Ja.
Sie sind halt trotzdem vulnerabler und deshalb auch ängstlicher, was Kriminalität angeht. Und das sind die Menschen, die die Mehrheit an unseren Wahlurnen bilden. Nur mal so zur Sensibilisierung für das Thema. Da wird es eine Menge zu tun geben, dass wir die Angst der Menschen vor Jugendkriminalität in irgendeiner Weise mildern, kanalisieren oder versachlichen. Ich habe noch zwei Podcast-Tipps für euch. Es gibt einen sehr interessanten Podcast, Podcast-Kolleginnen von Krimschnack, die haben was zum Thema Geldwäsche gemacht, finde ich sehr interessant, verlinke ich, wusste ich noch nicht viel zu, habe ich eine Menge gelernt, wie man das so sinnvoll machen könnte. Es gibt nämlich eine Folge, da erklären sie, wenn ich jetzt Geld waschen wollen würde, was müsste ich tun? Fand ich eine schöne Idee und ich habe eine Menge gelernt. Und dann gibt es noch einen interessanten Podcast-Beitrag der Macher von Geschichten aus der Geschichte. Die erzählen etwas zur sogenannten Pinkerton Privatdetektei in den USA. Ab 1850 gegründet worden, hat in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts quasi staatliche Polizeiaufgaben übernommen. Es war quasi eine privatisierte Polizei und hat eine Menge Gutes geleistet, aber auch ganz viele schlimme Dinge, zum Beispiel als Streikbrecher, die engagiert wurden von Firmen und da sehr gewalttätig geholfen haben, aus unserer Sicht völlig berechtigte Streiks zu brechen, inklusive Todesopfern. Zwei interessante Podcasts, die ich verlinken werde, findet ihr also in den Shownotes. Jetzt können wir zum nächsten Punkt kommen, glaube ich.
Ein Themenschwerpunkt.
Themenschwerpunkt. Worüber reden wir heute?
Wir reden über Reue.
Reue, dass wir so lange nicht gepodcastet haben?
Auch. Nein, über Reue vor Gericht und etwas bereuen und reuig sein und Schuld spüren und sowas alles. Das sind ziemlich wichtige Dinge, denn ich frage mich, oder vielleicht fragt ihr euch, was bringt Maria eigentlich dazu, ein Urteil milder oder schärfer auszuurteilen, mehr Sanktionen auszuwerfen oder weniger, wenn man das im Jugendrecht überhaupt sagen kann, weil mehr oder weniger ja auch ja relativ ist, ne? Für manchen Jugendlichen ist ja ein Entschuldigungsbrief schreiben so viel schwieriger, als einfach 40 Stunden zu arbeiten irgendwo, dass man milder und schärfer gar nicht so richtig sagen kann, aber natürlich bemessen wir es manchmal in Freiheitsentzug oder anderen Dingen. Und ein ganz wichtiger Faktor, der für mich eine große Rolle spielt, und das merke ich immer wieder in Urteilen, ist, ob ich merke, dass dem Angeklagten sein Verhalten leid tut oder eben nicht. Und warum ist das so? Der Angeklagte, der soll ja für die Zukunft etwas lernen. Der muss nicht gleich ein ganz toller Mensch werden. Aber es wäre super, wenn er es lässt, anderen Menschen weh zu tun oder ihnen Schaden, irgendwie Schaden zuzufügen. Im besten Fall begeht er einfach gar keine Straftaten mehr. Das ist das, was wir erreichen wollen. Die Legalbewährung. Und einer der besten Lerneffekte tritt dann ein, wenn der Angeklagte die Tat selber bereut. Wenn er also selber merkt, wie scheiße das eigentlich war, was er da gemacht hat. Wenn er dann den Perspektivwechsel in die Sicht des Opfers hinkriegt. Wenn die Frage klappt, wie würde ich mich eigentlich fühlen, wenn mir das passiert wäre. So. Und das ist natürlich nicht immer ganz einfach. Und ganz oft kann man das auch nicht erzwingen, aber es ist nicht selten der richtige Hebel zum richtigen Lernen und auch damit zum richtigen Verhalten und zur richtigen Legalbewährung. Ich habe schon in ganz vielen Folgen erzählt, wie wichtig mir das ist, dass sich Jugendliche ordentlich entschuldigen können, denn ich glaube, dass es einen hohen Lerneffekt hat. Eine Entschuldigung, der Lerneffekt ist sehr hoch, wenn sie ernst gemeint ist und er ist sogar ein bisschen da, wenn sie gar nicht so ernst gemeint ist. Weil sich entschuldigen so schwer ist. Weil es damit zu tun hat, demjenigen, der unter der Tat gelitten hat, auch tatsächlich als Mensch gegenüberzutreten. Und weil es was damit zu tun hat, dass man sich selbst erst klein macht und merkt, dass man dadurch eigentlich erst an Größe gewinnt. Und ich erlebe das im Gerichtssaal gar nicht so selten, dass auch sehr junge Menschen mit wirklich ultra schlechten Manieren es irgendwie hinbekommen, sich ganz ordentlich zu entschuldigen. Aber wir müssen es ein bisschen langsam von vorne machen, denn vor der Entschuldigung kommt das Gefühl der Reue oder des Bedauerns. Und im Idealfall läuft das so, der Täter erkennt das Schlechte an der Tat, das ist so das Erste, was irgendwie mal sein muss, zu merken, das ist eigentlich nicht so richtig, was ich da gemacht habe. Und es löst in ihm das Gefühl aus, sich irgendwie schlecht verhalten zu haben. Und dieses Gefühl steigert sich in ein Bedauern. Und zu diesem Bedauern kommt dann der Wunsch, sich eigentlich anders verhalten zu wollen, es also besser zu machen oder es besser gemacht zu haben. Also ein Hätte. Wir sagen dann immer Hätte, hätte, Fahrradkette. Aber an dieser Stelle kommt ein Cut oder ein besseren Switch. Denn der Mensch oder der junge Täter, der dort ist, der erkennt nicht nur, okay, das ist scheiße, was ich gemacht habe, ich hätte das anders oder besser machen sollen. Jetzt kommt die Transferleistung. Ein anderer Mensch hat darunter gelitten. Und kann ich an diesem Leid noch irgendetwas ändern? Kann ich daran noch irgendwas besser machen? Ich kann wenigstens um Entschuldigung bitten. Ich kann wenigstens zum Ausdruck bringen, dass was mich dazu geführt hat, nicht blanker Hass ist oder irgendwas ähnlich Bescheuertes. Ich kann mich in irgendeiner Form erklären. Und dann ist das gar nicht so selten in meinem Gerichtssaal, dass der Jugendliche aufsteht und den Angeklagtentisch herumgeht zum Platz des Zeugen und diesem die ausgestreckte Hand reicht. Und ihr Lieben, das ist kein überzogener Pathos, es kommt gar nicht so selten vor. Und ich freue mich jedes Mal, wenn es passiert.
Naja, es geht ja letzten Endes auch nicht, das ist ein bisschen Wortklauberei, es geht ja letzten Endes nicht um Entschuldigen, sondern um Entschuldigung bitten, ne?
Ja, immer diese Differenzierung, ob man sich entschuldigt oder um Entschuldigung bittet, das ist eine Differenzierung, zu der meine Jugendlichen definitiv nicht in der Lage sind. Es ist mir total egal, wie die sagen, dass es ihnen leid tut. Mhm. So sie denn irgendwie zum Ausdruck bringen, es ist nicht nur so, dass ich das um meinetwillen lieber gelassen hätte, ich hätte es auch um deinetwillen lieber gelassen. Weil ich dir was zugefügt habe, was nicht so sein sollte und was du nicht verdient hast.
Mhm. Und wie erkennt man, ob es echte Reue ist, die da stattfindet?
Das ist eine schwere Frage. Man erkennt, also ganz echte Reue, von der ich heute erzählen will, die erkennt man tatsächlich. Natürlich habe ich ganz oft so zwischen den Zähnen durchgepresste Entschuldigungen. So, ja, tut mir leid, was ich da gemacht habe. So halb genuschelt, irgendwie viel zu leise, mit halb geschlossenem Mund vor sich hin gemurmelt. Ja, aber es ist ja auch die Situation, ich habe eben gesagt, man macht sich kleiner, wenn man sich entschuldigt. Das muss derjenige, der Jugendliche, der da sitzt, ja erstmal gebacken kriegen, zu sagen, ich klappe jetzt mal alles ein, was ich habe und sage, ich habe mich falsch verhalten und es ist falsch, was ich gemacht habe und ich bitte mir, das zu entschuldigen. Und das ist sich selbst klein machen und um etwas bitten in eins. Das ist ganz schön viel. Und dass das so mancher nur zwischen den Zähnen durchkriegt und nur gemurmelt und nur sehr leise, das ist gar nicht Ausdruck dessen, dass er das manchmal gar nicht ernst meint. Also dann manchmal sitzen da so schneidige Staatsanwälte, gerade wenn sie noch nicht so lange dabei sind, sagen, ja, das ist ja gar nicht ehrlich gewesen, das ist ja gar nicht mit hoch erhobenem Haupt und mit ausgestreckter Hand gewesen, sondern das ist nur so vor sich hingenuschelt. Das finde ich ein bisschen knapp. Also Jugendliche sind halt sehr unterschiedlich und ihr Ausdrucksvermögen ist auch wirklich sehr unterschiedlich. Und ich finde, deshalb, ich erzähle ganz oft, dass ich mich vor dem Prozess, bevor es eigentlich so richtig losgeht, vor der Anklageerhebung ganz viel mit den jungen Leuten unterhalte, auch um zu sehen, wie wortgewandt sind die eigentlich, wie viele Wörter können die benutzen, wie viele Wörter packen die in so einen normalen Satz rein. Es gibt wirklich Jugendliche, die nur drei Wortsätze können. Ja, da kann ich auch keine sehr wortreiche Entschuldigung erwarten. Dann gibt es aber sehr wortgewandte Jugendliche, die aber super schüchtern sind, die auch schon die Frage nach ihren Hobbys sehr, sehr nuschelnd und sehr leise beantwortet haben. Ja, dann entschuldigen die sich auch nicht laut. So, also um dafür ein Gefühl zu kriegen, wie meinen die das denn? Dafür hilft manchmal diese Vorgespräche oder dass man mit ein bisschen miteinander geredet hat. Und denken wir mal an uns selber. Uns selber fällt es ja auch nicht leicht, uns zu entschuldigen für irgendwas.
Mhm.
Das geht den Jugendlichen nicht anders. Und ich glaube, dass sie viel häufiger ernst gemeint sind, als wir das so glauben, wenn wir sie dabei sehen, wie sie sich entschuldigen.
Möchtest du erst einen Fall erzählen oder darf ich noch ein paar Fragen stellen?
Stell Fragen.
Ja, für mich gibt es da noch zwei wichtige Dinge. Auf der einen Seite transportieren die Medien und wird auch, denke ich mal, der Gesetzgeber davon ausgehen, dass die Reue auch dem Opfer hilft. Beim Klarkommen mit der Straftat, bei der Bewältigung auf Opferseite, dass sozusagen Reue des Täters ein ganz zentraler Bestandteil einer gerichtlichen Aufarbeitung einer Straftat ist. Ist das aus deiner Sicht auch so oder kannst du das gar nicht so bestätigen?
Dem Opfer hilft schon, wenn es anwesend ist, wenn sich jemand bei ihm entschuldigt. Und wenn es nicht anwesend ist, dann hilft es schon, einen Brief zu bekommen, in dem drin steht, es tut mir leid, was ich gemacht habe. Ich glaube schon, dass das hilft.
Mhm.
Ich glaube auch, dass das ganz selten schädlich ist. Also wird immer wieder darüber diskutiert, ob es vielleicht auch schadet, das Opfer nochmal damit zu konfrontieren. Ich glaube, dass es wirklich sehr selten schadet. Was schadet, ist das Gefühl des Opfers, du meinst es nicht ernst, du sagst es nur, weil der Richter dich jetzt dazu gezwungen hat. Das ist nicht gut. Und die Situation muss man vermeiden. Das bespreche ich aber mit den Jugendlichen eigentlich in der Situation und sage, ich glaube, es wäre eine schlaue Idee, dich jetzt hier zu entschuldigen. Sieh zu, dass du das so hinbekommst, dass derjenige dir das auch abnimmt. So. Und ne, dann so gut du kannst, aber wäre schon gut, wenn es nicht irgendwie wäre oder irgendwie dahin gefuscht. Manchmal sage ich auch mit Absicht nichts, weil ich gucken will, ob derjenige von alleine auf die Idee kommt, sich zu entschuldigen oder es ohne Schubs hinkriegt oder wie er es ohne Schubs hinkriegt. Das ist dann so ein bisschen experimentieren. Das mache ich, wenn da keine Opfer sind, die so wahnsinnig unter einer Straftat gelitten haben.
Naja, das hört sich auf deiner Seite aber nach etwas an, was nicht so einfach nach Checkliste funktioniert, sondern gar wo nicht. Du ein sehr gutes Gespür für die Situation haben musst und die Konstellation der Beteiligten auch. Jetzt versuche ich mich mal in die Rolle einer Angeklagten hineinzuversetzen. Und da gibt es übrigens nicht nur im Jugendprozess, sondern auch im normalen Prozess ja immer noch eine weitere Schwierigkeit, nämlich man verhandelt ja erstmal das Ob, also warst du es überhaupt? Und ich würde mal behaupten, zu diesem Zeitpunkt wäre es kontraproduktiv, wenn die Beweislage nicht so klar ist, Reue zu zeigen, weil man hat ja offiziell nichts getan. Manchmal sind die Menschen ja auch anwaltlich vertreten und da werden auch viele sagen, du sagst jetzt erstmal gar nichts außer deinem Namen und deiner Adresse. Und dann irgendwann muss ja nach dem, was ich jetzt so gehört habe, ja ein Angeklagter, eine Angeklagte auf den Trichter kommen, jetzt muss ich switchen und Reue zeigen. Jetzt mal, also wenn wir davon ausgehen, dass der sehr rational und instrumentell über Reue nachdenkt, ne?
Was er nie tut.
Das ist jetzt meine Frage. Also das bedeutet aber, dass so ein Angeklagter eine ganz große Sensibilität haben muss, eine Kompetenz zu sehen, jetzt macht Reue Sinn und schadet mir nicht nur einfach. Ist das überhaupt zulässig, so über Reue nachzudenken? Ist echte Reue nicht dadurch gekennzeichnet, dass man sie einfach ohne Hintergedanken einfach hat? Das ist ja eine total schwierige Frage. Kann man einem Jugendlichen das überhaupt aufbürden, Reue zu zeigen, obwohl er erstmal auch einfach nur vor einem Richter, einer Richterin steht und das Recht hat, gar nichts zu sagen?
Ja, wir haben das nicht oft. Also die Situation, in denen jemand erstmal gar nichts sagt oder bestreitet und ihm dann im Lauf der Beweisaufnahme nachgewiesen wird, dass es doch so war. Und er dann irgendwann nach 2 Stunden denkt so, alles klar, das sieht aus, als ob ich heute verurteilt werde. Jetzt wäre es schlau, Reue zu zeigen. Die Situation gibt es einfach nicht besonders häufig. Also die Beweissituation ist ganz oft klar. Und dann ist es auch ganz oft so, dass auch die Anwälte wissen, wenn die Beweissituation halbwegs klar ist, dann ist es jetzt eine schlaue Idee, zum Anfang des Prozesses gleich aus dem Knick zu kommen und zu sagen, das war so, 2 Sachen waren wirklich anders, als es in der Anklageschrift steht, aber im Großen und Ganzen hat mein Mandant das, das und das falsch gemacht, das tut ihm sehr leid. Stimmt's, Tim? So, und dann sagt er, ja, tut mir ganz doll leid. So, und das ist der eine Teil. Das passiert in 80% der Fälle. Und dann haben wir einen relativ kleinen Anteil von verteidigten oder auch nicht verteidigten Angeklagten, die von Anfang an sagen, das war so nicht, das stimmt alles nicht. Die bleiben dann aber zu einem ganz hohen Prozentanteil bis zum Schluss dabei, egal was diese scheiß Beweisaufnahme sagt. Also, dass einer mitten in einer Beweisaufnahme sagt, ich habe zwar bis eben behauptet, es war so nicht, jetzt war es aber wohl doch so, jetzt räume ich es ein. Ja, manchmal geben wir dafür Gelegenheit. Manchmal machen wir eine Beweisaufnahme und vernehmen 3 Zeugen und dann gucke ich den Angeklagten scharf an und sage, jetzt wäre die richtige Kurve, um zu sagen, das war vielleicht doch so. Sieht nämlich schwer danach aus. Und das ist manchmal ein fairer Move, demjenigen nochmal eine Chance einzuräumen, an irgendeiner Stelle diesen Switch zu kriegen. Das macht man aber nicht immer und auch nicht mit jedem. Das kommt echt total auf die Situation an. Aber dieses taktisch Reue anbringen, das ist ja das, wonach du fragst, ne? Das ist eigentlich aus meiner Sicht total selten. Ich habe es viel häufiger damit zu tun, dass einer da sitzt und mit dem echten Leid seines Gegenübers konfrontiert ist und du ihn plötzlich ansiehst, und das habe ich nicht gewollt. Davon handelt auch mein Fall.
Ne, dann erzähl doch erstmal den Fall. Ich habe noch mehr Fragen.
Okay. Dann erzähle ich erstmal den Fall. Vielleicht klärt er ja schon einiges. Der Fall handelt von Carsten. Es ist ein kalter Novembertag, etwa 19 Uhr. Carsten ist auf dem Weg nach Hause. Er war noch schnell beim Netto und hat für den Geburtstagskuchen seiner Tochter Milch und Eier besorgt. Seine Frau Sabine wartet zu Hause. Der Geburtstagstisch...
Entschuldigung.
Du musst lachen.
Carsten und Sabine.
Carsten und Sabine. Hat einen Grund, weshalb die so heißen, mein Lieber.
Okay.
Seine Frau Sabine wartet zu Hause. Der Geburtstagstisch ist schon gedeckt. Der Kinderzug mit der 7 drauf steht auf dem Tisch. Alles ist voller Konfetti und Luftschlangen und zwischen kleinen und großen Geschenkpaketen und einem vollen Süßigkeitenteller ist noch eine Lücke frei. Eine Lücke für den Kuchen, der noch gebacken werden muss, mit der Milch und den Eiern, die Carsten im Netto besorgt hat. Carsten nimmt eine Abkürzung. Beim Netto geht er nicht über den großen Parkplatz entlang der Straße zurück zur Wohnsiedlung. Er geht einen kleinen Fußweg am Rand des Parkplatzes entlang, um den kürzeren Weg hinter den Containern durch die Wiese und von da über den Gartenzugang zu seinem Haus zu nehmen. Und direkt dort, am Rand des Parkplatzes, zwischen Fußweg und Containern, passiert es. Es ist so dunkel, dass Carsten erst im letzten Moment die dunkle Gestalt sieht. Er kann es nicht so richtig erkennen, aber der andere Mensch scheint ein Mann, etwa gleich groß wie er selbst zu sein, und irgendwas hält er in der Hand. Carsten starrt auf den Gegenstand in der Hand des Fremden und hört ein leises Schnauze halten und hinknien. Immer noch blickt Carsten auf die Hand, in der sich langsam der dunkle Gegenstand abzeichnet. Es ist eine Pistole. Carsten wird ganz schwarz vor Augen. Ungläubig starrt er die fremde Person an und murmelt. Der zischt zurück. Hast du nicht kapiert? Du kniest dich jetzt hin und hältst die Fresse. Noch immer schaltet Carsten nicht und guckt ungläubig von dem im Schatten liegenden Gesicht zur Waffe in der Hand des Fremden und zurück. Jetzt wird der Fremde ungeduldig. Noch immer nicht laut, aber doch sehr bestimmt presst er hervor. Knie dich sofort hin! Erst jetzt schaltet es in Carstens Hirn. Er wird bedroht. Mit einer Waffe. Der Mann will, dass er sich hinkniet, und das tut Carsten dann auch. Er kniet sich in den Dreck auf dem kleinen Fußweg und spürt, wie ihm der Fremde die Pistole an die Schläfe drückt. Deutlich kann er die kalte Mündung fühlen. Er beginnt zu zittern und vor seinem inneren Auge sieht er den Geburtstagskuchen, die Luftschlangen, seine vor Freude hüpfende Tochter, und er ist sich absolut sicher, dass der 7. Geburtstag seiner Tochter der schlimmste Tag ihres Lebens werden wird. Der Tag, an dem ihr Papa erschossen wurde. Sein ganzes Leben zieht an ihm vorbei, rasend schnell, nur in Schlaglichtern, und die Stimme des Fremden kommt ihm ganz fern vor. Gib dein Handy her und dein Geld, mach schon! Die Waffe direkt am Kopf, in Gedanken bei einem Sommertag am See mit den drei Kindern und Sabine, kramt Carsten in seinen Jacken- und Hosentaschen. Zuerst die Geldbörse, in der sich außer ein paar Geld- und Kreditkarten nur 8 Euro befinden, und dann das Handy, ein absolut durchschnittliches Smartphone. Er hört den Fremden kramen und dann ist er plötzlich verschwunden. Genauso schnell, wie er aufgetaucht war, hat ihn die Dunkelheit wieder verschluckt. Und Carsten? Er liegt auf dem Weg und weint. Erst eine halbe Stunde später schafft Carsten es, sich einzusammeln, sich zu schütteln, von der kalten Erde aufzustehen und quer über den Parkplatz nach Hause zu laufen. In den darauffolgenden Tagen und Wochen ist für Carsten nichts, wie es mal war. Er erschrickt vor jeder unerwarteten Bewegung, schläft nicht oder nur schlecht und wird von Albträumen und Panikattacken geplagt. Die Polizei hat ihn mehrmals vernommen, Sabine versucht, ihn aufzubauen, und nachdem 2 Wochen um sind, geht er auch wieder zur Arbeit. Aber es ist nicht ganz so, wie es früher war. Er hatte eine Waffe am Kopf. Er hat mit seinem Leben abgeschlossen, er war überzeugt zu sterben. Die Ermittlungen der Polizei gehen schnell. Jemand hat versucht, mit Carstens EC-Karte Geld abzuheben. Die Sparkassenfiliale verfügt über eine Kameraanlage und ein aufmerksamer Polizeibeamter meint, den Täter darauf wiederzuerkennen. Es ist der 17 Jahre alte Milan. Polizeibekannt, bislang nicht besonders gewalttätig, aber kein unbeschriebenes Blatt. Die Polizei durchsucht die Wohnung von Milans Familie. In seinem Zimmer finden sie Carstens Geldbörse, das Smartphone und auch eine sehr echt aussehende Spielzeugwaffe. Es lohnt sich nicht wirklich zu bestreiten und so wird Milan angeklagt. Wegen schwerer räuberischer Erpressung. Und hier komme ich ins Spiel. Das Verfahren sieht übel aus. Milan hat einen Pflichtverteidiger und dieser sagt mir in einem Telefonat, er könne keinen Kontakt zu Milan herstellen, deshalb lade ich Carsten als Zeugen. Als Carsten den gelben Brief vom Gericht bekommt, fängt er an zu zittern. Ich habe den doch gar nicht gesehen, was wollen die denn von mir, denkt er. Nach einigem Hin und Her mit Sabine ruft diese beim Gericht an. Sie fragt, ob Carsten wirklich kommen muss. Es gehe ihm noch nicht so besonders gut, er könne den Täter doch gar nicht viel erkennen. Aber er bekommt die Auskunft, dass er unverzichtbar ist und beim Gericht anwesend sein muss. Er bekommt auch einen Hinweis auf die diversen Möglichkeiten, sich einen Anwalt oder Zeugenbeistand zu nehmen, als Nebenkläger aufzutreten oder eine psychosoziale Prozessbegleitung zu erhalten. Aber es gehört auch ein bisschen zu Carstens Selbstbild, dass er das alleine hinbekommen muss, und so geht er ohne weitere Unterstützung zum Gerichtsprozess. Hier sind wir also im Gerichtsprozess. Auch wenn es sich um eine ziemliche schwerwiegende Tat handelt, hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren nicht vor dem Schöffengericht, sondern nur beim Jugendrichter angeklagt. Milan hat erst eine Vorbelastung, vor einem Jahr hat er mal ein Graffiti an einer Hauswand gesprüht und die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren ohne weiteren Prozess eingestellt, nachdem Milan einige Stunden gemeinnützig gearbeitet hatte. Ich habe mich schon eine Viertelstunde mit Milan unterhalten und den Eindruck bekommen, dass es sich um einen ganz aufgeweckten und gut begleiteten Jugendlichen handelt. Hinten im Publikum sitzen beide Eltern und auch ein jüngerer Bruder. Milan erzählt, dass er ein bisschen zu oft in der Spielothek abhängt, dass er schon ganz schön viel Geld verloren hat und zum Zeitpunkt der Tat Schulden bei Leuten hatte, denen man besser nichts schuldet. Er habe auf die Schnelle 380 Euro auftreiben müssen und da sei ihm die bescheuerte Idee mit dem Überfall gekommen. Die Spielzeugwaffe habe er noch von früher. Ich rede auf Milan ein und frage, was denn das für eine scheiß Idee war? Und warum es nötig war, dem Zeugen die Waffe an den Kopf zu halten und ihn sich hinknien zu lassen. Milan sagt unbekümmert, so macht man das doch. Ich frage ihn, ob es nicht auch eine oder zwei Nummern kleiner ging. Und er guckt, als ob er meine Frage nicht versteht. Irgendein Schalter in seinem Jugendhirn ist noch nicht umgelegt, denke ich, und beschließe, dass wir uns den Zeugen anhören. Obwohl Milan die Tat gestanden hatte und ich ihn für den eigentlichen Tathergang gar nicht brauche. Aber es ist mir wichtig, ihn zu fragen, wie es ihm mit der Tat geht und ich will sehen, wie sich Milan verhält. Bevor ich den Zeugen aufrufe, bespreche ich mit Milan, dass eine Entschuldigung vielleicht eine gute Idee wäre. Wir rufen also Carsten auf. Der betritt den Gerichtssaal und man kann ihm buchstäblich die Überraschung im Gesicht ablesen, als er Milan auf der Anklagebank sieht. Ich frage ihn nach seinen Personalien und belehre ihn über die Wahrheitspflicht. Bevor ich mit ihm darüber spreche, was passiert ist, frage ich ihn, warum er so überrascht geguckt hat. Carsten sagt, na, das ist ja noch ein Kind. Ich habe gedacht, hier heute weiß Gott, was für ein Verbrecher zu begegnen. Und dann ist das in Wirklichkeit so eine halbe Portion. Carsten erzählt aus seiner Sicht, was passiert ist. Wie überrascht er war, jemandem zu begegnen. Wie lange es gedauert hat, bis er kapiert hat, dass er gerade überfallen wird. Wie er die Waffe an seiner Schläfe gespürt hat. Wie er sich wie zu einer Hinrichtung hinkniete. Und was er über den Geburtstag seiner Tochter gedacht hat. Er guckt Milan fest in die Augen, als er sagt, ich war sicher, an diesem Abend dort in der Kälte zu sterben. Ich hatte Todesangst. Ich gucke zu Milan. Ich sehe, wie er immer kleiner wird, wie sein Kopf versucht, sich zwischen seinen Schultern zu verstecken, wie er hilflos Blickkontakt zu seiner Mutter im Zuschauerraum sucht und schließlich auch, wie ihm dicke Tränen über die Wange laufen. Milan ist ein recht freundlicher junger Mann, aber er ist definitiv nicht der Typ Jugendlicher, der vor anderen Menschen weint. Nun sitzt er da, konfrontiert mit dem Leid, das er angerichtet hat und muss weinen. Auch Carsten sieht das. Er wendet seinen festen Blick ab und erzählt seine Geschichte zu Ende. Wie er die Nacht nach der Tat nicht geschlafen hat, wie viele Ängste und Gedanken ihn danach umgetrieben haben und dass er sich mittlerweile langsam wieder sicher fühlt. Als Carsten fertig ist, gucke ich erwartungsvoll Milan an. Der schluckt und wischt sich seine Tränen aus dem Gesicht. Er guckt Carsten an und sagt leise, aber deutlich, das alles habe ich nicht gewollt. Ich wollte Geld. Aber ich wollte niemandem so eine Angst machen. Es tut mir wirklich leid. Carsten nickt kurz. Er sagt, dass er es gut findet, dass er sich entschuldigt und auch, dass er die Entschuldigung annimmt. Er sagt auch, dass es wichtig für ihn war zu sehen, dass sein Angreifer kein übermächtiger Großverbrecher, sondern letztlich auch nur ein Kind war. Als Carsten den Sitzungssaal verlässt, sieht man förmlich, wie die Anspannung von Milan abfällt. Es sind nun keine einzelnen Tränen mehr, er weint richtig, seine beiden Eltern auch. Ich verurteile Milan am Ende zu einem sozialen Trainingskurs. Eine weitere Sanktion zur Verdeutlichung des begangenen Unrechts brauche ich nicht. Milan ist an diesem Tag mehr als deutlich geworden, welches Leid er verursacht hat und was daran Unrecht war. Er hat eine große Lektion in Sachen Opferempathie, empfundene Schuld, empfundene Reue und Entschuldigung gelernt.
Mhm.
Und ich habe diesen Fall ganz bewusst aus der Opferperspektive erzählt, denn die war so wichtig. Und wären wir einfach nur bei Milans Geständnis geblieben, hätten wir Carstens Aussage nicht gehört, dann wäre uns ganz viel verloren gegangen. Milan wäre ganz viel Erkenntnis darüber verloren gegangen, was er angerichtet hat, und mir ganz viel Erkenntnis darüber, was das in Milan ausgelöst hat.
Ja, das ist etwas, was ich ja eben auch schon ein bisschen richtungsmäßig gefragt habe, nämlich wie eigentlich Reue zu verstehen ist, gerade hinsichtlich der Perspektive der Opfer. Denn so wird es ja immer hingestellt, Reue sei vor allem auch für die Opfer wichtig. Nun weiß ich aber auch, dass ihr RichterInnen im Jugendrecht eher auf die Täter guckt und dass ihr euch eher anguckt, was wird aus den Täterinnen und Tätern später mal, also wie erziehe ich die? Ja. Und für euch ist Reue also eher etwas Instrumentelles.
Ja, ich gestehe, dass es für mich ein Nebeneffekt ist, wenn das Opfer dabei mitnimmt, oh gut, der ist gar nicht so schlimm. Es ist ein Nebeneffekt, er ist natürlich trotzdem super gut und für das Opfer super wichtig. Ne? Und das ist, was uns ja ganz oft von gerade Opferhilfeverbänden vorgeworfen wird, dass wir zu täterzentriert gucken. Es ist nun mal im Jugendrecht so, da interessiert uns die Person des Täters und das, was er mit der Tat macht, noch mehr als das, was die Tat mit dem Opfer gemacht hat. Aber wir gucken dabei ja nach vorne, nämlich dahin, dass möglichst weitere Opfer vermieden werden.
Naja, klar. Und trotzdem ist es natürlich so, das, was du da erzählt hast, ist ja letzten Endes das Paradebeispiel einer gelungenen Einbindung von Reue als Erziehungsmittel. Das ist das ja quasi das, ja. Ich möchte jetzt nicht sagen 0815 Beispiel, es ist ein typisches Beispiel, warum Reue so wichtig ist. Und ich frage mich natürlich trotzdem, ob dieser klassische Weg, also da ist jemand und der steht vor Gericht und dann empfindet er Reue oder sie Reue und dadurch klickt etwas im Kopf und dadurch findet ein Entwicklungsprozess statt und dadurch gelingt es dieser Person sofort oder allmählich zu einem straflosen Menschen irgendwann zu werden, ob das eigentlich wirklich der normale Weg ist oder ob es nicht einfach was damit zu tun hat, dass Menschen auch erkennen, ja, das, was ich da gemacht habe, ist ja auch blödsinnig gewesen hinsichtlich dessen, dass ich das Geld so nicht bekommen habe, dass es ineffektiv ist, dass mein Leben dadurch nicht besser wird. Also, dass sie quasi auf andere Weise lernen, hey, das, was ich da gemacht habe, selbst wenn es da kein Opfer gibt und gar keine Reue gibt, macht ja auch überhaupt keinen Sinn. Ich frage mich also, wie wichtig ist denn Reue eigentlich in deinem normalen JugendrichterInnen-Alltag? Also, wie zentral ist da die Reue und sind nicht häufig eigentlich ganz andere Dinge entscheidend?
Mir ist die wichtig, weil ich das Gefühl habe, dass sie einen ganz, ganz hohen Lerneffekt hat. Ich habe wirklich das Gefühl, wer einmal echte Schuld spürt, wer wirklich denkt, Scheiße, das ist meine Schuld, der hat einen guten Lerneffekt in die richtige Richtung. Und der kann das, was wir ihm dann in jede Menge Erwachsenen-Blabla erzählen, besser umsetzen, wenn er dieses Gefühl dazu hatte. Und bei Milan bin ich mir sehr sicher gewesen, dass er das wirklich gespürt hat. Der war wirklich nicht der Typ, der vor anderen Menschen heult. Schon gar nicht vor so einem Haufen Frauen, die da saßen. Das war dem auch unangenehm. Aber es hat ihn so gedrückt in dem Moment, dass das nicht anders ging. Und ich glaube, dass das für ihn so viel Strafe kann ich gar nicht auskesseln, wie das an Effekt hatte.
Das ist interessant, weil ich sehe das ähnlich. Ich frage mich nur, ob es da wirklich um Schuld geht. Ihr kennt ja vielleicht einige von euch unseren Konflikt darüber, ob Schuld eigentlich ein sinnvoller Begriff ist und auch ob Schuld als Mittel eigentlich das ist, worum es wirklich geht. Ich habe ja auch jetzt die Geschichte von Carsten gehört und da ich diese Situation so gut nachvollziehen kann, weil ich eine ähnliche Lebenssituation habe.
Deshalb heißen die Carsten und Sabine, weil die so alt sind wie wir.
Mir wären ja auch fast die Tränen gekommen, als er sozusagen da dann diesen Film ablaufen sieht und so. Also ich kann das so gut fühlen. So, und das ist das Stichwort. Geht es da nicht viel mehr um Empathie? Also hat Milan nicht einfach nur verstanden, wie es Carsten ging.
Das ist mir total egal. Ob es am Ende gefühlte Schuld für sich selber ist, wie es vielleicht gar nicht gibt, oder die Opferempathie, Scheiße, dem ging es so schlecht.
Und ich bin dafür verantwortlich.
Und ich bin dafür verantwortlich und ich darf sowas nicht mehr tun, dass es einem Menschen so schlecht geht. Worum es wirklich geht, ist ein Gefühl und keine Ratio. Zu sagen, das, was ich gemacht habe, war ineffektiv, ich habe meine Kohle so nicht gekriegt, die ich brauchte. Das wäre sehr rational. Mhm. Das wäre auch sehr nachvollziehbar, aber es passt überhaupt nicht zu der Denkstruktur von jungen Kriminellen, von jungen Menschen, die Straftaten begehen. Also sich am Ende hinzusetzen und sagen, okay, von den 8 Straftaten, die ich begangen habe, welche davon hatten jetzt richtig gut geklappt und welche eher so mittel? Das ist schon so viel Ratio und so viel folgenabschätzendes Denken, das können die in so großen, weiten Teilen einfach gar nicht. Dagegen, was echt gut bei ihnen funktioniert, sind die Emotionen. Und darauf zu bauen, dass die Emotionen ihnen sagt, Alter, das mache ich nicht nochmal, das war richtig schäbig von mir. Das ist gut. Also ich freue mich immer oder ich habe ein gutes Gefühl bei einem Urteil, wenn ich merke, dass ich jemanden in einer Emotion erwischt habe. Das klappt nicht immer und ich probiere auch rum. Aber es klappt zum Beispiel bei vielen jungen Menschen, die ihre Eltern dabei haben, zu sagen, wie haben sich deine Eltern eigentlich dabei gefühlt, als du nach Hause gekommen bist mit der Polizei? Oh, das halten die gar nicht gut aus. Also zumindest die, die ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern haben, die halten gar nicht gut aus, vor Gericht nochmal darüber erzählen zu müssen, wie enttäuscht ihre Eltern von ihnen waren. Und das am besten noch in Anwesenheit der Eltern. Hat aus meiner Sicht einen total großen Effekt, weil es Scham ist in dem Fall, die sie spüren. Nicht Schuld, aber Scham. Und alles, was, also ich baue darauf, dass Jugendliche mit Gefühlen besser zu kriegen sind als mit Ratio.
Das glaube ich sofort. Was ich mir überlege in diesem Kontext ist aber, ob das, was dann vor Gericht passieren muss, nämlich, dass sie diese Gefühle offen zu zeigen in der Lage sind, dass das häufig eben nicht der Fall ist.
Da haben wir ja auch echt voll das falsche Setting für. Ne? Also da muss man als Vorsitzende Richter aktiv den Raum für bereiten, dass das geht.
Ja, erstens das, also das Setting ist so künstlich, ja. So, also es ist quasi ja wie ein Labor. Es ist ja komplett vollständig anders als jede andere Lebenssituation, die dieser Jugendliche bisher erlebt hat. Aber es gibt natürlich auch viele Jugendliche, die diese Fähigkeit, die dein Milan ja hat, nämlich öffentlich zu weinen, öffentlich dieses Gefühl, überhaupt dieses Gefühl zu zeigen, dass viele das ja gar nicht haben.
Ich glaube, dass er das bis dahin auch nicht hatte. Ich glaube einfach, dass ihn diese Geschichte so getoucht hat und dass ich ihn gezwungen habe, sie sich anzuhören, dass ihn das so getoucht hat, dass es völlig egal war, ob er jemand ist, der dazu in der Lage ist oder nicht. Das hat ihn auch überrollt. Und das hat man auch gemerkt, das war tatsächlich so. Als der rausgegangen war, hat er noch viel doller geweint. Weil er das nämlich überhaupt nicht ertragen konnte, diese Drucksituation. Und das, ja, das ist auch ein bisschen jugendliche Quälen. Aber ich glaube, dass die Qual, die er in dem Moment gespürt hat, so viel sinnvoller ist als alles, was ich da als Sanktion auswerfen konnte.
Ja gut, dass für ihn vielleicht eine Qual war, da tut er mir jetzt nicht so richtig leid.
Nee, mir auch nicht.
Weil es ist ja vorher auch jemand anderen Leid durch ihn zugefügt worden. Das muss er schon mit sich selber ausmachen erstmal. Nur es ist schon meine wirkliche ernsthafte Frage an dich, wie viele Jugendliche du hast, die ja auch ihre Gefühle überhaupt so ausleben, so zeigen können. Denn es gibt ja nun Menschen, die auch sehr stark belastet durch eigene Opfererfahrung sind, dann zum Täter werden und die ja auch abgestumpft sind, um sich selbst zu schützen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich finde wirklich wenig von den jungen Menschen, die ich sehe, ich mach nun auch nicht die ganz schlimmen Klopperfälle. Ne? Mhm. Also ich verhandle nicht am Landgericht. Ich verhandle nur die kleine und mittelgroße Kriminalität. Aber ich sehe ganz schön wenig abgestumpfte Menschen. Auch unter den Erwachsenen übrigens nicht. Ich sehe ganz schön wenig Menschen, die dem Leid anderer Menschen nicht aufgeschlossen wären gegenüber. Die sich davor verschließen können, die das wegbremsen können, die das also ein eigenes Fehlverhalten wegbremsen, das kriegen ganz viele hin. Ich habe nicht geklaut, habe ich nicht gemacht. Da hat er einen Falschen gesehen, hat er mich falsch wiedererkannt, der Polizist lügt. Da gibt es jede Menge Mauern, die super bauen können und die dann auch in der Eigenreflexion für diejenigen Leute funktionieren, bei Erwachsenen wie bei jungen Menschen. Mhm. Aber echtes, angerichtetes Leid bei einem anderen, da musst du erstmal drüber weggucken können. Das habe ich nicht häufig erlebt, dass das jemandem gelingt.
Okay, das überrascht mich tatsächlich, weil da hätte ich gedacht, dass es da deutlich schwierig ist, an viele deiner typischen TäterInnen dran zu kommen. Nee,
abgebrüht sind die alle nicht. Mhm. Die sind ja auch alle nicht emotionsarm, auch wenn sie vermeintlich emotionsarme Dinge tun. Aber das heißt ja nicht, dass die nicht selber ganz viel dabei spüren würden. Und da den Boden zu bereiten für ein Gefühl, das einen so drückt, dass man sich zumindest in dem Moment diese Hauptverhandlung vornimmt, das mache ich nie wieder. Das ist ja das, was ich will. Begleitet natürlich mit einer guten pädagogischen Aufarbeitung dessen, was passiert ist. Ne? Also das ist jetzt ja nur der Anfangspunkt dessen, was pädagogisch passiert. Und nur der Schlagpunkt, die richtige pädagogische Arbeit hier in diesem Fall, wenn ich mich richtig erinnere, mit einem sozialen Trainingskurs, die beginnt dann ja erst. Und das ist auch gut so und die ist auch wichtig. Ne? Denn so ist das bei Jugendlichen ja auch. Die spüren viel und intensiv, aber dann ist das auch schnell wieder weg, wenn es halt nur ein Schlagpunkt war. Ne? Und dann lässt es sich auch schnell wieder verdrängen. So. Und da das weiter aufrecht zu erhalten und daran zu arbeiten, das ist schon die Aufgabe, die dann nach der Hauptverhandlung passiert.
Ja, absolut wichtiger Punkt. Hast du ja auch schon häufig genug gesagt. Du bist nicht die Sanktion. Du stellst erstmal nur den Sachverhalt fest. Das Urteil, im besten Fall bereitest du den Boden dann dafür, dass es besser wird. Aber das, was du da tust, ist ja noch nicht die Sanktion.
Richtig.
Trotzdem überrascht es mich, dass das Ganze ja doch häufiger so läuft, wie, tut mir leid, dass ich immer wieder mit solchen Beispielen komme, wie in so einem relativ klassischen Erich Kästner-Roman oder so. Und das ist eben nicht, ja, wenn mich heute in den Medien über Straftaten von Jugendlichen, gerade Gewaltstraftaten, irgendeine Serie gucke, was lese. Diese moderneren Formate, da geht es ja häufig um sehr spezielle Täterinnen, Täter, die krasse Sachen erlebt haben und die auch nachvollziehbar handeln, aber die halt nicht so schnell in der Lage wären, Reue zu zeigen und dann in so ein Verfahren zu kommen, wo es wahrscheinlich dann auch wieder besser wird. Und ich frage mich gerade, ob ich da einfach auch gebiased bin und viele unserer HörerInnen auch, dass wir immer schon vermuten, dass da auf Täterseite noch viel mehr notwendig ist als eine Reue vor Gericht und ein sozialer Trainingskurs, weil da schon so viele schlimme Dinge passiert sind und dann ist wieder gut.
Also ich weiß genau, was du mit diesem Erich-Kästner-Gefühl hast, aber so böse sind die Leute einfach alle nicht. Auch erwachsene Straftäter, mit denen ich ja auch zu tun habe, das sind in so wenig Fällen böse Menschen. Also wenn es überhaupt einen bösen Menschen gibt, darüber können wir uns philosophisch auch noch reichlich streiten. Aber es sind so wenig Leute, die zum Beispiel dem Leid anderer Menschen gegenüber sich verschließen können, die in irgendeiner Form sich dieser Situation verschließen können, die nicht auch, ich sage das ja immer wieder, gerade wenn wir über das Thema Respekt reden, natürlich habe ich Menschen vor Gericht, die unhöflich zu mir sind, die sich ungebührlich verhalten, wie Juristen sagen, ungebührlich, ja, die frech sind, die falschen Dinge tun, die falschen Dinge sagen. Aber immer wenn ich sage, guck mal, ich rede doch jetzt auch ganze Sätze mit dir, kannst du auch versuchen, ganze Sätze mit mir zu sprechen und nicht einfach mit Ja und Nö zu antworten? Dann habe ich das noch nie erlebt, dass einer sagt, mach ich aber nicht, weil will ich nicht. Und du hast mir überhaupt nichts vorzuschreiben. Habe ich wirklich noch nie erlebt. Und ich habe es jetzt auch nicht mit den ganz schlimm Ausgebufften zu tun. Das sage ich immer wieder. Ne? Also ich verhandle keine organisierte Kriminalität. Das ist eine andere Kiste. Ich verhandle keine Mafia-Taten. Ich verhandle keine richtig auf Profit und Profitgier sich türmenden Massendelikte, ich verhandle zum Beispiel richtig schäbig diese Enkeltrick-Scheiße, ne? Wenn irgendwelchen alten Menschen ihre Goldbarren, die sie in irgendwelchen Schließfächern haben, da unterm Hintern weggezogen werden mit irgendeiner wilden Geschichte, darüber können wir irgendwann mal eine Folge machen, dann gibt es ein riesen Callcenter im Ausland, wo all diese Anrufe zusammenlaufen und wo mit einem Wahnsinnsaufwand und Geschick Telefongeräusche, Polizeiwachengeräusche nachgemacht werden, Telefonschalten simuliert werden, also mit einer kriminellen Energie, die seinesgleichen sucht. Aber die, die ich vor Gericht habe, sind dann nur die 18, 19 Jahre alten Läufer, die 50 Euro dafür kriegen, dass sie in irgendeinem Mülleimer in Pusemuckel eine graue Tasche suchen und holen sollen und die dabei erwischt werden, weil mal einer von den alten Menschen schlau genug war, die Polizei zu holen. Das sind trotzdem immer die armen Würste. Ne? Mhm. Also die, die ich habe, sind auch immer die eher am unteren Ende der Nahrungskette.
Ja. Eine Frage habe ich aber noch zu dem Fall.
Mhm.
Tut mir leid, ist vielleicht ein bisschen elternzentriert, aber spukt mir schon die ganze Zeit im Kopf herum. Hatten das Mädchen am nächsten Tag seinen Geburtstagskuchen bekommen?
Ich wette ja. Das weiß ich nicht mehr, nee.
Nee, weil das wäre ja furchtbar, wenn der Vater wirklich so zu kämpfen hatte, dass ob der diesen Geburtstag heile hingekriegt hat.
Den Vater habe ich jetzt ganz schön depressed gezeichnet. Der war ziemlich gut zurecht im Tag der Verhandlung.
Ja, aber es geht mir da um den Tag des Geburtstags.
Ja. Ich glaube, den hat er hingekriegt. Der war schon mitgenommen und der konnte auch sagen, was ihn da so mitgenommen hat. Ich habe auch diesen Jungen noch 10-mal angeguckt und habe gesagt, hinknien? Dein Ernst?
Hm.
In was für einem Scheißfilm hast du das gesehen? Und der hatte, was er wirklich nicht hatte und was er erst am Tag der Verhandlung gemerkt hat, war das, was er gemacht hat, die typische Situation einer Hinrichtung ist. Und das hat er sich wirklich in seinem jugendlichen Hirn nicht klar gemacht, dass der da kniet, denkt, dass er das nicht überlebt, weil er sich hinknien muss.
Und das ist ja auch so eine typische Pose, die man wahrscheinlich in 1000 Gangster-Mafia-Filmen sieht, klar. Wo man so denkt, ja, dann hat er auf jeden Fall richtig Angst, weil ich habe das gelernt, genau. Dass Leute dann richtig Angst haben.
Du kannst einem einfach eine Waffe vor die Nase halten und sagen, schmeiß dein Portemonnaie und dein Handy dahin und dann gehst du 100 Meter nach hinten. Kann man auch einfach machen, dann kriegt man es auch.
Wäre übrigens auch
viel ungefährlicher.
Ja, auch für Selbstschutz viel besser, weil man ist ja, um das zu machen, was er da getan hat, viel näher an dem Opfer dran.
Wollen wir nicht beschreiben, wie man es besser macht.
Ja.
Aber, ne, also in welchem Kackfilm er das gesehen hat, dass er ernsthaft sich hat hinknien lassen und das ist ihm wirklich nicht deutlich geworden. Und das war wichtig, dass das Carsten erzählt hat in der Situation.
Okay.
Ja.
Haben wir was vergessen? Habe ich was vergessen zu fragen?
Nee, die zwei Fragen haben wir noch.
Ja, dann die zwei Fragen. Möchtest du mich fragen oder soll ich dich erst was fragen?
Ist mir egal.
Dann frag du mich, damit du ein bisschen Redepause hast danach.
Okay. Matze, hast du schon einmal vor einem anderen Menschen so richtig Angst gehabt?
Ja, aber das sind wieder nur so kleine Jungsgeschichten.
Nicht als Erwachsener? Hast du als Erwachsener mal so richtig Angst gehabt?
Bestimmt, aber ich bin echt gut im Verdrängen von Leuten, also von schlimmen Dingen. Ich bin im Verdrängen von schlimmen Dingen Weltmeister. Ich kann mal so anfangen. Ich hatte als Kind wirklich dieses Typische, dass da zwei sehr viel ältere Schüler waren, die versucht haben, wir hatten den gleichen Nachhauseweg quasi, an denen bin ich täglich vorbeigefahren mit dem Fahrrad und die haben wirklich versucht, uns oder mich vor allem immer anzuhalten und mir Angst zu machen. Das war wahrscheinlich nur so eine Woche oder zwei, wo die den Spaß hatten. Das hat mich richtig belastet, weil ich auch wusste, so alt sind die jetzt gar nicht und so klein bin ich auch nicht mehr und ich könnte mich denen gegenüber vielleicht auch irgendwie zur Wehr setzen. Ich bin dann teilweise weite Umwege gefahren, um denen nicht zu begegnen. Und dann irgendwann war ich auch 14 und genauso groß wie die und dann war es okay. Als Erwachsener Angst vor Menschen, ja, ich habe schon immer Respekt, wenn ich Menschen sehe, die mir unheimlich sind. Nee, aber vielleicht habe ich dir mal was erzählt, dann kannst du nachfragen. Nö. Aber ich, nö, also okay. So richtig doller, ich habe mehr Angst vor Hunden.
Stimmt, wir sind gestern hier spazieren gegangen, hat Matze jedes Mal gezuckt, wenn irgendwo ein Hund gebellt hat.
Ich habe gesagt, ich habe keine Angst vor Hunden generell. Alle Hunde, wo ich die BesitzerInnen kenne.
Das geht, ne?
Da, und ich weiß, das sind vernünftige Leute, da gehe ich immer davon aus, dass die ihre Hunde im Griff haben. Das war bisher auch immer der Fall, da streichle ich die Hunde. Ich mag Hunde, aber vor fremden Hunden habe ich einen Heidenrespekt, der manchmal ungesund groß ist.
Mhm. Na gut.
Wie ist denn bei dir?
Ob ich schon mal so richtig Angst hatte?
Hm.
Ich kann mich auch nur an eine Kindergeschichte erinnern. Ich Aber die hat auch mit einem Hund zu tun. Zu meinem 7. Geburtstag sollte ich einen Hund bekommen. Hm. Das wusste ich aber nicht. Und meine Eltern waren am Tag vor meinem Geburtstag weg, abends beide. Die waren im Chor, sind weggefahren. Und ich war allein zu Hause. Und dann hat jemand angerufen und gesagt, guten Tag, mein Name ist Freitag. Sind deine Eltern zu Hause? Und dann habe ich gedacht, Freitag, so heißt doch keiner, außer in dem Buch mit Robinson. Und habe ich eine Scheißangst gekriegt und habe aufgelegt und bin zu Nachbarn rübergelaufen und habe mich da versteckt, bis meine Eltern wiederkamen, weil ich so eine schlimme Angst hatte, dass ja irgendjemand da lauert und wissen will, ob meine Eltern zu Hause sind. Es war aber der Hundezüchter, der nur fragen wollte, ob er den Hund nun mit oder ohne Futter liefern soll. Der hieß wirklich Freitag.
Ja, lustige Geschichte kenne ich schon, aber ja, es
welche ich Eltern, hatte wirklich schlimme Angst.
Welche Eltern lassen auch ihr 6-jähriges Kind alleine zu Hause, um zum Chor zu gehen?
Damals war das so.
Okay.
War auch tough eigentlich.
Gut.
Bis auf wenn einer anruft, der Freitag heißt. Aber als Erwachsene kann ich mich nicht mehr. Dann fällt mir noch ein, dass ich mal wenigstens ein bisschen älter, jugendlich. Da haben wir Martins singen. Ich weiß nicht, ob einigen von euch das noch was sagt. Früher ging man Cinematten. Martins singen. Und sang an den Türen, am Martinstag an den Türen der Leute, am besten ein Feste Burg oder irgendwelche anderen Lieder und kriegte dafür Süßigkeiten in eine Tüte.
Das ist jetzt die protestantische Version.
Das ist die protestantische natürlich. Version. Es gibt auch noch eine katholische, genau.
Ja.
Und als ich alt genug war, dass das ein bisschen albern war mit den Süßigkeiten, bin ich tatsächlich mit einer Freundin unterwegs gewesen und wir haben für unsere Kirchengemeinde mit so einer Sammelbüchse Geld gesammelt. Und da haben wir Cinematten gesungen und sind dann rumgelaufen und haben Geld in diese Büchse gekriegt. Und dann waren wir tatsächlich in einer nicht so coolen Gegend in unserem Heimatort. Und da haben dann drei ältere Jungs gesehen, wie wir da mit dieser Büchse standen. Und ich habe die angeguckt und die haben mich angeguckt. Und dann habe ich zu der Freundin gesagt, wir laufen weg. Und dann sind wir gerannt wie die Bescheuerten und sind in so ein Hochhaus reingerannt und sind da wirklich wie in einem schlechten Film in so einen Aufzug rein. Und es hat sich wirklich diese Aufzugtür wirklich so einen Zentimeter, bevor die Jungs da waren, die hinter uns hergerannt kamen, geschlossen. Und dann sind wir hochgefahren mit diesem Fahrstuhl und sind irgendwo, weiß ich nicht, im 8., 9., 10. Stock ausgestiegen. Und dann haben wir wirklich gehört, wie die Jungs unten geguckt haben, in welchem Stock sind die gelandet und dann die Treppen hochkamen. Und dann haben wir so eine Angst gehabt, dass wir dort an einer wildfremden Tür geklingelt haben und gefragt haben, ob sie uns reinlassen. Wir würden verfolgt und die haben dann die Polizei geholt und unsere Eltern, die uns mit der Dose abgeholt haben. Und mein Vater hat 10-mal gesagt, Mensch, Maria, einfach die Dose hinstellen und den Jungs überlassen, wäre jetzt echt mal schlau gewesen. Ich habe gesagt, du, wir haben den ganzen Abend gesungen, ich wollte die Dose nicht hergeben, ums Verrecken nicht. Die wollte ich behalten.
Wie viel Geld war denn da drin letzten Endes?
Da war über 100 Mark drin, aber viel war es nicht.
100 Mark für die Jüngeren unter uns, das war die Währung damals.
Das war die Währung damals, ja. Aber als Erwachsene fällt mir nichts ein, nee.
Okay, ich habe auch noch eine Frage, die bezieht sich aber jetzt nicht auf Reue oder auf Angst, sondern auf das, was du vorher erzählt hast, nämlich über dieses Buch, an dem du mitgeschrieben hast, diesen Kommentar. Hm. Ich habe ja auch mal so eine Doktorarbeit geschrieben und so und ich habe es immer gehasst. Ich habe alles daran gehasst, außer dass ich die Themen interessant fand, aber das Aufschreiben fand ich alles furchtbar. Ich mochte, dass ich das Wissen in meinem Kopf hatte und dass ich was Neues gelernt habe, aber dieses Formulieren dieses Wissens für andere und auch, dass es den formalen Kriterien entspricht, das hat mich schlaflose Nächte gekostet, weil ich das nie hingekriegt habe, diese verschiedenen Anforderungen unter einen Hut zu kriegen. Und dann habe ich auch nicht rechtzeitig angefangen und so weiter und so fort. Und jetzt hast du ja die schöne Aufgabe gehabt, 50 bis 100 dünn bedruckte, eng beschriebene Seiten mit akademischen Texten zu liefern. Neben einer Haupterwerbsarbeit, die du so hast und einer Familie, die du auch noch so hast. Und ich habe mich da häufig gefragt, wie schafft die das eigentlich? Wie schafft man das eigentlich, Maria?
Was weiß ich? Von der Hand in den Kopf. Also ich schreibe eh leichter als du. Ich denke nicht über jeden Satz nach. Ich schreibe erstmal. Mein Motto ist immer von der Hand in den Kopf. Erstmal aufschreiben Und wenn es dann scheiße ist, kann ich es immer noch ändern. Und dann guckt man sich so lange an, bis man es gar nicht so schlecht findet und so lässt, wie es ist. Das ist eine ganz flockige Haltung dazu. Und außerdem ging es in diesem Kommentar an ganz vielen Stellen um Praxisrelevanz. Also um die Frage, wie könnte man denn zum Beispiel ein vereinfachtes Jugendverfahren, das ist auch einer der Paragraphen, die ich bearbeitet habe, wie könnte man den gestalten oder das Verfahren gestalten, dass es häufiger angewandt würde und nicht so selten, wie es jetzt angewandt wird. Und da konnte ich ja meine Ideen zu aufschreiben und das, wie ich finde, wie man das herleiten könnte und was da ein schlauer Move wäre. Ich habe sogar, glaube ich, ein Formular entworfen für verschiedene Situationen und habe die in den Kommentar mit eingefügt, sodass andere Praktiker, wenn sie sich das angucken, sagen können, ah, so könnte man das machen, so wäre ein praktischer Vorschlag. Da habe ich ein bisschen Muffensausen gekriegt und gedacht, sagt mir jetzt auch keiner, ob das richtig ist, was ich mir da denke. Aber irgendeiner muss es ja erstmal denken und dann kann man es auf den Prüfstand stellen und dann können wir es noch ändern, wenn es nicht richtig war.
Und wie hast du es zeitlich organisiert? Denn man kann das ja nicht einfach mal an zwei Wochenenden, wo man die Familie auf den Spielplatz schickt, runterschreiben, sondern das ist ja auch zeitlich einfach ein ganz schönes Brett.
Abends und am Wochenende. Also ich habe insgesamt fast zeitarbeitstechnisch fast volle 2 Monate dran gearbeitet, die immer irgendwo dran geklatscht waren.
Also 2 volle Arbeitsmonate?
Ja. Hm. Waren das an Zusatzarbeit? Aber das ist ja ein bisschen, also ich lese dann halt abends kein gutes Buch, sondern nochmal die 10 anderen Kommentarstellen dazu und habe mir darüber Gedanken gemacht. Und ich fand das gar nicht, ich fand das auch belastend und ich habe das auch ab irgendeinem Punkt nicht mehr gerne gemacht, weil das ein bisschen stressig wurde. Aber ich fand das auf jeden Fall super interessant, weil ich mich ja mal mit Themen enger befasst habe, mit denen ich mich sonst nicht so eng auseinandergesetzt habe. Und dann die Möglichkeit zu sagen, ich kann in so einem Werk sagen, wie ich finde, dass man das lösen sollte, folgendes Problem, das ist ja Schönes.
Ja. Ja. Und jetzt als Bonusfrage nochmal, und wir können das auch rausschneiden, wenn du möchtest, warum sollten Leute ausgerechnet diesen Kommentar sich besorgen? Was ist der, ist das die Praxisrelevanz, die da besonders ist? Oder warum? Ich meine, es gibt ja noch andere wirklich sehr gute Kommentare, die du ja auch benutzt und auch nachgeschlagen hast, als du deine eigenen Sachen geschrieben hast.
In anderen Kommentaren schreiben weniger Menschen. Die sind mehr aus einem Guss, dieser Kommentar, da schreiben tatsächlich relativ viele Menschen dran mit, aber halt auch viele Praktiker. Das hat ein bisschen zur Folge, dass das, was an Texten dabei rumkommt, manchmal weniger akademisch ist, als das, was in anderen guten Kommentaren so stattfindet, dafür aber praxisgeprüft und ist und Praxisrelevanz hat. Das finde ich ist ein Riesenvorteil, dass man es zumindest bei einigen Dingen, die kommentiert sind, mit Menschen zu tun hat oder mit Kommentatoren, die das selber in ihrer eigenen Arbeit so erfahren haben, in ihre eigene Arbeit so einbauen und auch eine gewisse Credibility haben, was die eigene Arbeit an der Sache angeht. Mhm. Und es einer der renommiertesten Kommentare, mit dem ich auch regelmäßig arbeite, ist der Eisenberg-Kölbel. Das sind nun 2 Professoren, die einfach, die wahnsinnig viel wissen und die da nicht umsonst führend sind in dem Bereich, aber die natürlich mit der praktischen Ausführung von irgendeinem Problem nicht so irre viel zu tun haben. Also sie können viel darüber schreiben, wie so ein vereinfachtes Jugendverfahren gestrickt ist, wie das sein sollte. Aber wie so ein Richter das jetzt anfasst, wann er das hat, warum das übrigens nicht gut funktioniert und manchmal nicht gern gemacht wird und warum, wie man das befördern könnte, dass es doch gerne und gut gemacht wird und wie man dann so ein Formular bauen müsste, dass man einen guten Workflow hat, das dann zu tun. Ich glaube, dass ein Praktiker sich das gut überlegen kann. Und da muss man sich überlegen, was man in so einem Kommentar nachlesen will. Braucht man einen Anhaltspunkt für, wie mache ich denn das jetzt? Oder braucht man einen Anhaltspunkt für, wie ist denn das jetzt richtig? So. Und da gibt es unterschiedliche Kommentare. Ich schätze übrigens die meisten der anderen Kommentare, es gibt 5 Kommentare im Jugendgerichtsgesetz, da sind tatsächlich auf ihre sehr unterschiedliche Art und Weise ganz unterschiedliche Kommentare, die auf ganz unterschiedlich damit umgehen, wie man einen Paragraphen versteht, wie man ihn einsortiert, wie man ihn wertet. Also es gibt einen, der immer die Paragraphen in einen gesellschaftlichen und politischen Kontext bringt und in einen historischen Kontext. Das ist total spannend und toll zu lesen, wenn man sich darüber informieren will. Wie ist es dazu gekommen und wie sehe ich das heute?
Hilft dir aber in einer alltäglichen Arbeit wahrscheinlich nur so mittel.
Manchmal nicht. Und manchmal will ich auch einfach nur wissen, was sagen die Obergerichte dazu? Und dann gucke ich in Eisenberg-Kölbe, weil das wichtig ist. Gibt es dazu eine BGH-Entscheidung? Hat er das schon mal durchgepaukt? Wo steht die? Kann ich die zitieren? Das ist das, wo man es am schnellsten und am besten findet tatsächlich.
Okay.
Aber unser Handkommentar, glaube ich, ist nicht schlecht in vielerlei Hinsicht.
Gut, dann habe ich diese Frage auch zur Genüge beantwortet bekommen. Jetzt ist die große Frage, haben wir noch etwas vergessen?
Ich glaube nein.
Dann werde ich jetzt diese Folge schneiden. Ich werde sie morgen, übermorgen oder übermorgen online stellen und dann werden wir nach ziemlich genau einem Jahr die Folge 53, glaube ich, unseres Jugendrecht-Podcasts Scheiße gebaut veröffentlicht haben und ich danke euch, ihr Lieben da draußen, dass ihr so viel Geduld mit uns hattet. Und wir hoffen, dass wir jetzt eine Verstetigung wieder hinbekommen, mehrmals im Jahr, vielleicht sogar einmal im Monat.
Mal gucken. Ich möchte auf jeden Fall euch ganz bald von Karl Holzschuh, dem Schokoladenrichter, erzählen, von dem ich gerade ein Buch gelesen habe. Und wir wollen neue Gäste einladen, wie ich ja auch schon erzählt habe, jede Menge Ideen dazu. Und die Jugendlichen stehen nie still. Deshalb wird ganz viel passieren.
Auf Karl Holzschuh freue ich mich. Ich dachte eigentlich, dass wir darüber heute schon reden. Darum hatte ich dieses Erich Kästner-Framing so ein bisschen im Hinterkopf, weil das zeitmäßig nämlich ganz gut zueinander passt.
Ja, das stimmt. Machen wir nächstes Mal.
Okay, Maria, dann danke ich dir für deine Zeit und deine Ausführungen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Von meiner Seite sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Ciao.